Ladies and gentlemen, this is Yearn Simmons, and you are listening to Catch Club.
Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer neuesten Ausgabe des Elitist Circuit Circles hier im Catch Club. Ich bin der gute Dreh. Wir reden heute über die verbotene Tür. Die verbotene Tür wird eingetreten. Und dazu habe ich mir natürlich jemanden an die Seite geholt. Jemand, der live vor Ort war, während diese Tür eingetreten war. Vielleicht sogar mitgeholfen hat, diese Tür einzutreten. Das ist der liebe Marcel.
Hallöchen. Ja, ich habe zumindest versucht, mit Türen einzutreten. Aber meistens musste ich einfach nur den Henkel benutzen.
Das ist auch okay. Das ist auf jeden Fall die sichere Variante.
Ist auch die legale Variante.
Also. Ist auch die legale Variante. Das ist korrekt. Du hast daraus einen kleinen UK-Trip gemacht. Also nicht nur ein Wochenende. Ich glaube, es waren sogar mehr als nur das Wochenende. Es waren 4-5 Tage oder so, glaube ich, ne?
Genau. Ich bin dienstags nach Glasgow geflogen und dann donnerstags nach London. Witzigerweise hatte ich einen Zwischenflug in London auf dem Weg nach Glasgow.
Ja, gut, gibt keine Direktflüge, ne?
Ja, also zumindest von hier bei mir, beim nächstbesten Flughafen nicht. Ich weiß nicht, ob es andere Direktflüge nach Glasgow gibt aus Deutschland. Wahrscheinlich ja. Würde mich wundern, wenn nicht.
Ich glaube, von uns gibt auch keinen.
Ja. Und dann Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und Montag noch Wrestling und dienstags wieder zurück.
Genau, also du hast gerade schon angesprochen, du warst in Glasgow. Das hat ja auch einen besonderen Grund, weil AEW Dynamite ja in Glasgow war.
Yes, sir.
Und, also abseits vom Wrestling, Glasgow als Stadt kannst du empfehlen, ja oder nein? Gut, du warst natürlich jetzt noch nicht viel da, aber was ist so dein Eindruck?
Also gut, ich habe das jetzt an einem halben Tag im Grunde genommen bis nachmittags komplett abgearbeitet, also so die größten Sehenswürdigkeiten. Ja, ist ganz cool, aber ich glaube länger als irgendwie 1-2 Tage musst du da nicht zwangsweise verbringen.
Okay. Also London schon geiler, ja?
Ja, auf jeden Fall. Ne? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Glasgow ist wie so eine leicht ranzige Kleinstadt. So hat seinen Charme, hat auch also ein, zwei Ecken, die echt cool sind. So, ich war natürlich hauptsächlich dann in der Innenstadt unterwegs. Klar. Das war dann auch absurd, da wie ein so ein frisch hochgezogenes, ich glaube so ein Studienschulgebäude. Und da guckst du daneben an sich einfach so ein leerstehendes Riesenhaus so. Also, okay, cool, weird.
Gut.
Aber wie gesagt, wenn man zu einem Event nach Glasgow fliegt, dann sollte man, finde ich zumindest, ein bisschen Zeit mitnehmen. Und sich da noch was angucken.
Ja, und wie war das Venue so in Glasgow für AEW so?
Die Venue war geil. Ja? Also, die Venue war echt cool.
Das Hydro, ne?
Genau. Das war auch so ein bisschen, ja, wie so ein fast schon Amphitheater-esk.
Das ist aber cool. Das finde ich cool.
Ist auch eigentlich, glaube ich, eine Konzertlocation, ne? Mhm. Das ist halt vorne die Stage und dann so ein bisschen halt so rum. Das war echt cool. Ich hatte auch richtig geile Plätze. Von daher.
Ja, das ist nice. Und Fans, die jetzt zuhören des UK Wrestlings, die kennen das Glasgow, Hydro sicherlich auch. Da hat ja ICW, also nicht die No Holds Barred aus Amerika, sondern das Insane Championship Wrestling, die aus Schottland, auch ihre größeren Shows damals immer gehabt, aber macht die jetzt schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Aber da hatten sie auch mal welche.
Die kriegen es wahrscheinlich nicht hin, irgendwie so. Laut Cage Match hatte Dynamite jetzt 7.750 Zuschauer.
Ja, also am Anfang hatten die noch gut Zuschauer, da hatten die auch sowas so zwischen 4.000 und 5.000, was ja für eine Indie-Company schon richtig gut ist.
Das ist insane gut.
Aber das hat halt dann über die Jahre auch abgenommen und irgendwann lohnt sich das halt nicht mehr, weil gerade für so ein Indie-Promotion wird da sicherlich auch ein guter Preis sein, um sowas zu mieten.
Ja, wahrscheinlich und ist der Preis für jeden gleich, ne, aber AEW kann halt das Risiko eingehen, wenn es selbst nicht ganz voll wird.
Ja, und AEW kann es sich halt auch leisten eher dann als so ein Indie-Promotion, ne, darauf wollte ich hinaus. Das mal halt dann zu buchen. Aber ja, bevor wir dann hier auf die Show eingehen, was hast denn du sonst noch so gemacht in deinem UK-Trip, so Wrestling-mäßig oder sonst so? Erzähl uns doch mal gerne, was da so Sache war.
Also, ja, obviously in Glasgow halt Dynamite und Collision. Was tatsächlich eine interessante Erfahrung ist, mal so ein Live-Taping mitzumachen.
Wie war das einfach eigentlich? Nach Dynamite war dann irgendwie kurz Pause oder ging es direkt los oder musst du noch mal raus und
quasi drin bleiben? Nee, du bleibst ganz normal drin. Die bauen kurz den Ring um, ne, weil das ist ja natürlich andere Ringschürzen.
Ja, klar.
Haben, glaube ich, sogar auch den Canvas gewechselt. Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, weil es auch blutig wurde in einem Match, müsste das Tag Team Elevator.
Stimmt, Brody King hat geblutet im Turnier.
Genau, ne, dann haben sie dementsprechend auch den Canvas da gewechselt. Und dann, also wir werden dann wahrscheinlich noch einen kompletten Indie-Roundup machen. Aber ich war bei, spontan, hat sich kurzfristig ergeben, bei Pro Wrestling Ceasefire. Hm. Also wirklich, das war eine Sebastian Wiefers-Venue. Das war wirklich wie so eine, ja, so eine örtliche Town Hall in so einem Viertel halt. So, du musst auch wirklich sagen, wir müssen jetzt hier eine, wir müssen jetzt hier Feier machen, weil wir haben Auflagen, dann muss dicht sein, jetzt alle raus. Das dauert natürlich dann doch, bis alle rausgehen. Das hatte echt einen coolen Vibe, auch wenn es nur 4 Matches waren und knapp 2 Stunden ging, aber es war trotzdem richtig gut, weil jedes Match cool war. Unter anderem ein Referees gegen Wrestler Match.
Geil.
Was deutlich besser war als erwartet. Dann war ich am Freitag bei Riot Cabaret, was immer gut ist. Also, es gab halt, wie war das? Wedding from Hell Match. Wie gesagt, und da werde ich dann in der Aufnahme nochmal genauer drauf eingehen, wahrscheinlich. Auf jeden Fall richtig, richtig spaßig. Und dann halt, ja, samstags RevPro in einer absoluten Scheiß-Venue.
Also, ja, die fand ich on Tape auch nicht so geil.
Ey, ganz ehrlich, also selbst Ryanair hätte gesagt, also für die Beinfreiheit im Eastern-Tier, was wir hatten, selbst das wäre denen zu wenig Beinfreiheit gewesen. Dazu keine Rückenlehne. Also das war schlechte,
also, extrem
schlechte
besser,
Versorgung.
Ja. Hm? Also Copperbox besser, ja?
Ja, und die Copperbox fand ich schon nicht so geil. Aber deutlich, deutlich besser.
Ja, schade.
Oder Montags Progress ist ja eh eine Herzpromotion von mir. Auch wenn du der Meinung bist, dass sie zu sein sollte, aber ja, ich habe eure Aufnahme gehört. Mit deinem kleinen sneaky Kommentar. Aber ich liebe Progress trotzdem.
Ich weiß gar nicht, in welcher Aufnahme ich das gesagt habe gerade. Fällt mir gerade.
Boah, das müsste in der letzten, glaube ich, in der WXW-Aufnahme. Weil ihr, glaube ich, kurz darauf eingegangen seid, dass ich nicht da bin, weil ich ja in London war. Ich glaube, das müsste die gewesen sein.
Okay, kann sein. Ich erinnere mich nicht dran, aber klingt nach mir. Ist ja auch egal.
Ja, es gibt ja auch Schlimmeres als den kleinen Kommentar, dass meine Promotion nicht mag.
Ja.
Hab ja sogar noch den Owner getroffen, zufällig im World's End danach.
Ach so, ganz, ja, lustig.
Hast natürlich keine Ahnung, wer der Owner ist, ne? Also meiner einer zumindest nicht. Und da steht, ja, mir gehört der Bums. War cool. Weil die haben auch jetzt so einen neuen, machen jetzt so einen neuen Subscription-Service.
Ja, das finde ich ganz cool, das hattest du gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, wie es gerade heißt.
Hooked on Wrestling.
Genau, und ich hab's dann direkt gegoogelt, beziehungsweise auf den Link geklickt. Ist halt auch mit mehreren Promotions, also TNT ist auch dabei, was ja Sinn macht, wo TNT, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, aber TNT gehört ja auch denselben Leuten wie Progress, denen Progress gehört.
Ja, das sind halt wie 5 Promotions, die mehr oder weniger gehören, oder zumindest da zu diesem Bündnis dazu.
Ja, die gehören, also da ist ja noch dieses W4L dabei, das gehört denen zwar nicht, aber das ist halt mit da drin, das ist halt so eine kleine Liga aus Schottland. Ja, und DeFi ist halt damit drin, das gehört den Ownern per se nicht, aber die sind halt irgendwie in so einem Verbund irgendwie zusammen drin halt.
Muss man mal gucken, also ich habe ihn halt gefragt, weil wir haben ja Triller TV, ob das da bleibt, und das wird wohl da bleiben, also Progress wird auch weiterhin dort laufen.
Ja, das ist gut.
So, dadurch hat sich dann für mich eben, okay, dann brauche ich den Streaming-Service nicht, außer ich will halt noch mehr UK-Wrestling gucken, als ich es schon tue, aber ja.
Ja.
Gut.
Okay, dann aber, wir sprechen dann jetzt ausführlich über AEW Forbidden Door.
Yes, die nicht ganz so verbotene Tür wurde eingetreten.
Ja, die nicht so ganz so verbotene Tür, das stimmt. Ich gucke auch gerade auf die Pre-Show, die war schon fast mehr Forbidden Door als der eigentliche Pay-Per-View selber. irgendwie.
Ja, gut. Zum Teil so ist es.
Ja, also normalerweise würde ich jetzt fragen, ob du die Pre-Show gesehen hast, Dado, aber obviously da warst, hast du sie natürlich gesehen.
Yes.
Ich habe sie aber auch gesehen. Also ich habe nur das erste Match habe ich nicht live gesehen. Da habe ich es ganz besser nach Hause geschafft. Das habe ich aber eben nachgeholt, weil es mir eingefallen ist, dass ich es noch nicht geguckt habe. ich glaube, wir brauchen es auch nicht Match bei Match durchzugehen. Wir gehen einfach mal so ein bisschen durch. Wenn du was einzuwenden hast zu irgendeinem Match, dann drop einfach kurz ein bisschen was.
Nö.
Oder, also, oder wir beide. Ja, als erstes Match gab es eine Elden 8-Man Tag Team Match. Die Crew, also Action Andretti und Leo Rush, gegen die Don Callis-Vertreter Edgy Cero und Josh Alexander. Und sie wurden besiegt von El Desperado, dem Paragon, also Kyle O'Reilly und Roderick Strong und Yuya Uemura. War okay, war ganz nett, so zum Anheizen vielleicht oder sowas halt. Große Pops für El Desperado und Yuya Uemura, das war cool.
Ja.
Ja, ansonsten habe ich da jetzt zumindest nichts hinzuzufügen.
Nee, also ich glaube, man kann generell zur Pre-Show sagen, dass das alles sehr vernünftig war. Und gerade wenn man überlegt, dass man den Quatsch halt kostenlos auf YouTube gucken kann, ja, dann guckt euch die 4 Matches an. Also das waren alles so eine 7 von 10 Matches in meinen Augen. So,
ja, passt,
6 von 7 von 10.
Genau, passt auch dementsprechend. Ging es auch so weiter mit Jetspeed, Kevin Knight, Mike Bailey und Michael Oku, der da war. Yes. Überraschend oder also dann zumindest halt da auf jeden Fall war. Er musste dann aber auch leider den Pin einstecken gegen Ricochet und die Gates of Agony. Ja, soweit auch in Ordnung. Hat sogar 4 Sterne hier gekriegt. Weiß nicht, ob ich da jetzt mitgehen würde. Dafür war ich dann zu unaufmerksam bei der Pre-Show. Aber das war nicht schlecht auf jeden Fall.
Von den Pre-Show-Matches in meinen Augen auch das Beste. Ne?
Ja, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Dann,
Michael Tag Ogo hat tatsächlich eine sehr gute Reaktion gekriegt. Hat auch richtig gut abgeliefert. Er hat sich auf jeden Fall empfohlen, vielleicht zukünftig öfter mal nach Amerika rüber zu müssen, zu AEW.
Also, er wird ja auch zu einer von den beiden großen Ligen gehen. Das hat sich ja irgendwie bei RevPro dann schon angedeutet.
Ja.
Hoffen wir, dass es die richtige ist. Aber ich sag mal so, es würde dann eher für AEW sprechen wollen, wenn es klar ist, dass er zu WWE gehen würde, dann würden die ihn ja nicht booken. Sonst wäre zum Beispiel auch so ein Soraya vielleicht auf der Karte hier gewesen.
Das ist sehr gut möglich. Den man ja auch quasi verabschiedet hat.
Da ist es auch klar, dass der zur WWE geht. Das haben sie schon im März irgendwie gesagt, dass der im September da wohl anfangen soll.
Ah, okay, das habe ich nicht mitbekommen.
Ja, also da ist es zumindest ein bisschen klarer, als es bei einem Oku ist. Aber mal schauen, vielleicht ist es ja auch was ganz anderes. You never know, ne?
Yes.
Wir wissen es erst, wenn wir es wissen. Und da gibt es noch ein 8-Woman-Tag-Team-Match. Megan Bain und das Triangle of Madness, also Julia Hart, Sky Blue und Tekla. Sie haben besiegt Harley Cameron, also die Zurückkehrende Harley Cameron, muss man ja sagen. Chris Deadlander, Queen Aminata und Willow Nightingale.
Das war auch anständig. An dieser Stelle Grüße an Kathleen, die wieder in ihrem Julia Hart Cosplay unterwegs war.
Nice. Und das Match war auch, fand ich auch nicht schlecht, aber es wurde dann ja irgendwie noch ein bisschen relevanter dann für später, weil Tekla und Queen Aminata haben sich ja dann noch weiter geprügelt ein bisschen.
Ja. Hat sich ein bisschen die Main-Show, haben sie sich geprügelt.
Ja, genau. Also haben sie sich quasi 1,5 Stunden durchgeprügelt, wenn man so will. Ja, und Main Event der Pre-Show dann quasi gehen dann um die AW Trios-Title. Die Ops, also Shibata, Powerhouse Hobbs und Samoa Joe, der ja auch wieder da ist. Guckt euch übrigens Twisted Metal an. Das ist sehr lustig mit ihm. Das ist ja der Grund, warum er nicht da war. Macht Laune. Okay. Und sie trafen auf
die... Ist das ein Film oder eine Serie?
Das ist eine Serie. Okay. Ist jetzt die zweite Staffel von rausgekommen.
Und hat er eine Hauptrolle halt, oder ist das einfach nur...
Er hat so eine... Also nicht ganz Hauptfigur, aber er ist so eine Art Tweener in dem Film. Also er ist kein Gegenspieler, aber er ist auch nicht direkt Hauptfigur. Er ist sowas dazwischen, aber er ist schon sehr präsent auf jeden Fall.
Ja gut, für mich sind Gegenspieler auch Hauptfiguren. Ne? Also es geht jetzt darum, dass er nicht nur eine Nebenrolle hat und zweimal kurz Guten Tag sagt.
Nee, also der ist schon eigentlich fast in jeder Folge zu sehen.
Ah, das ist cool. Ne?
So, er spielt so eine Art Killer-Clown, sagen wir es mal so.
Ohne zu spoilern. Jetzt hast du mich gehuckt.
Ja, aber es ist kein Horror, aber es macht Bock. Es ist wirklich gut und die Dialoge und so ist witzig und sowas mit cooler Musik und sowas. Guckt es euch an, es macht wirklich Bock. Es macht Spaß. Es gibt es auf Amazon Prime. Ist eine coole Sache. Und aber sie trafen auf die Bullet Club War Dogs. Clark Connors, Driller Maloney und Robbie X. Also klar, ne, macht auch hier ein bisschen Sinn. Zwei von den drei kommen aus den UK. Hier hast du gemerkt, weil das Match ging nur 10 Minuten. Hier hast du gemerkt, ich glaube irgendwie, als die Entrance kam, war noch irgendwie so 15 Minuten auf der Uhr. Da habe ich schon gedacht, so, oh, das könnte irgendwie knapp werden. Und hier hat sich das deswegen auch ein bisschen gerusht angefühlt. Deswegen war es für mich irgendwie persönlich auch das schwächste Match der Pre-Show. Aber
ja, für da würde ich wahrscheinlich mitgehen. Du hast halt, wie du sagtest, du hast halt gemerkt, so, ich war auch so, guckst du auf die Uhr, kann ich gerne noch mal kurz Getränke holen. So, ist dann danach Getränke holen. Und war so, Digga, irgendwie die Hauptshow soll gleich losgehen.
Ja. ETF. Das habe ich mir auch gedacht, das sind bei den, also ich weiß nicht, ob man es bei euch gesehen hat in der Halle, aber im Stream siehst du dann ja immer die Zeit eingeblendet und war so, okay, wie wollt ihr das denn jetzt noch schaffen? Und da haben sie sich so ein bisschen dran und darum hat das Match dann halt ein bisschen gelitten, finde ich.
Ja, also ne, du hast jetzt keine direkte Uhr gehabt, aber da ist halt zum Beispiel in der Halle war eine Uhrzeit die ganze Zeit. Also die Uhr, da stand halt so eine Uhr, wahrscheinlich auch damit die Wrestlerinnen und Wrestler mal so kurz hochgucken können, ah okay, wir sind jetzt so und so lange dabei. Wobei okay, also die Referees kriegen das eigentlich eher auf die Ohren.
Ja, aber ist ja trotzdem ein nettes Asset auf jeden Fall. Aber ich sag mal, es war auch egal, dass das Match jetzt nicht so pralle war, weil es hat ja auch, glaube ich, niemand mit dem Titel weg oder sowas gerechnet. Von daher ist es dann ja auch okay.
Nee. Aber ich mag diese Kombination der War Dogs mit Clark Connors, Driller Maloney feiere ich sowieso sehr. Und Robbie X ist auch ganz cool.
Ja, Robbie X finde ich auch nice. Clark Connors mag ich auch und Driller ist auch ganz cool. Nee, von daher würde ich der agreeen auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, macht ja auch Sinn, ne? Drilla und Robbie sind halt aus dem UK, dass du die dann hier nochmal präsentierst, ist ja dann auch sinnig, klar.
Ja.
Gut, dann ging's aber los mit der Main Show. Das Forbidden Doors, haben wir noch gar nicht gesagt, war natürlich in der O2 in London und die Show mit 17.615 Zuschauern, O2-Rekord.
Zumindest die größte Wrestling-Show in der O2 bis jetzt. Genau. Auch wenn sie während der Show irgendwas mit 18.900 irgendwas durchgegangen, also, hier passen gerade mal 17.000 irgendwas rein. Wir haben die nochmal 1.000 mehr hingepackt. ja, das war dann so ein bisschen Wrestling, doing Wrestling Things.
Ja, so Wrestling zumindest. Aber, ne? Ist also auch mehr besser besucht als jede WWE-Show in diesem Venue. Das ist ja auch schon mal krass.
Yes. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das können wir vielleicht vorab machen. Ich war ja jetzt sowohl im Wembley als auch in der O2 beim Wrestling und ich würde jederzeit die O2 vorziehen.
Es ist halt kompakter und du, also hier hast du auch halt wirklich einfach gemerkt, dass halt die Stimmung einfach geil war. Ne? Die Leute hatten Bock, die waren laut. Das geht halt in so einer Halle natürlich. Also merkst du das mehr als in so einem großen Stadion, wo das vielleicht dann mal ein bisschen untergeht, ne?
Ja, du bist halt auch nah dran, ne? Also du sitzt halt da und siehst den Ring vernünftig und musst halt nicht wie im Wembley fast die Hälfte der Zeit irgendwie nach oben gucken.
Ja, ja, auf irgendeinen Screen, wo du dann auch nichts siehst, weil die Sonne dann auf den Screen blendet. Das kann ich schon verstehen. Ich hätte auch kein Problem damit, wenn man sagt, man macht jedes Jahr die O2 statt Wembley.
Ja, safe. Das O2 ist halt ein bisschen zentraler.
Ja, fair, stimmt, okay, klar.
Ja, ne, dadurch hast du halt dann keine allzu langen Anreisewege.
Ja, okay, das macht, ja, das kommt natürlich auch noch hinzu, ist auch wichtig. Wie waren eure Plätze?
Die waren richtig gut. Wir waren im Block 107, so leicht rechts, ne? Also, ja. Wir sind reingekommen und der Ring war so leicht links von uns. Aber das war trotzdem richtig gute Plätze. So
auf, schön der, war ich auf der Seite vom Entrance oder gegenüber vom Entrance?
Gegenüber vom Entrance. Also wir haben genau auf die Stage geguckt, das perfekte Plätze. Also nice. Besser ja, geht's okay. Wahrscheinlich fast nicht.
Ja, das ist aber das ist doch gut.
Ich habe es bei Marvin von den Ringfüchsen gesehen, der war noch ein bisschen mittiger, das war wahrscheinlich noch ein Ticken besser. Mhm. Aber so hatten wir wenigstens noch diese eine Ringseite. Das war schon sehr, sehr gut. Was das Geile an der Venue ist, du von außen nimmst du das gar nicht, als so eine Riesenhalle war. Weil du gehst da rein und hast erstmal im Umlauf wie so ein Shoppingcenter.
Ah, okay.
Also, ne, bist du rechts rumgegangen, wo dann auch irgendwelche Bars und so eine Bar ist da und ganz viele Restaurants und Fastfood und so ein Gedöns. Und links oben, wenn du auf den Halbeingang gehst, nach links hoch, ist, glaube ich, dann auch sogar noch irgendwelche Klamottenläden und Shopping und so weiter. Was halt natürlich relativ lustig war, da siehst du halt ganz viele Wrestling-Leute da rumsitzen, ne?
Ja, klar.
Du erkennst sie, ne? Viele Männer tragen bauchfrei, weil sie sich keine T-Shirts in ihrer Größe kaufen. Und halt dazwischen halt irgendwelche Leute, die da gerade shoppen gehen, die sich wahrscheinlich fragen, was ist denn hier für eine Convention auf einmal? So gerade, je näher es dann zur Show geht und je voller es würde. Das war echt cool. Hast du halt beim Wembley nicht. Wir hatten ja das eine Jahr, wo wir dann irgendwo da wenigstens noch einen Pub gefunden haben, wo wir vorher noch was trinken konnten, weil da hast du auch keinen Bock, dann die ganze Zeit nur auf dieser Straße da rumzuhängen. Ja, so, da gehst du halt einmal hoch und runter, hast alle Merch-Läden abgeklappert, weil die ja damals wirklich, ne, war ja ganz komisch, an manchen Ständen hattest du was du im anderen Ding nicht bekommen hast.
Ja, stimmt.
Und dann bist du ja wieder hoch und dann warst du, ja, okay, und jetzt? So. Und ja, da hast du halt viel mehr Möglichkeiten.
Ja, okay, das ist halt natürlich geil, dann kann man da zur Not vor der Show noch was essen oder sowas, sich da irgendwo noch hinpflanzen oder sowas, das ist natürlich ganz geil.
Genau. Allerdings, und das muss ich ganz klar kritisieren, ey, dieser Getränkestand, den wir bei uns am Block hatten, ey, die haben da 6 Zapfen und da waren nur 3 besetzt. So, ja, sind ja nur 17.000 Menschen hier, da kann man mal die Stände nicht komplett füllen. Und da war der eine Typ, also ich glaube, der hat vorher sich heftig einen reingeraucht. Bin dann irgendwann nochmal hin. Wer da schon hat, braucht dann nochmal was zu trinken. Und ich bestelle 2 Bier und einen Cider. Und er guckt mich wirklich ein paar Sekunden lang an und zählt mit der Hand, was ich bestellt habe. Und ich so... Digga, wie bekifft bist du gerade? So, das war da nicht so geil, wenn du auch zum Teil ewig gestanden hast.
Ja gut, aber das ist natürlich blöd bei so einer laufenden Show, weil Show macht natürlich keine Pause, wenn man am Getränkestand ist. Ne? Das ist halt immer dann, ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber
gut, wahrscheinlich lief es an anderen Ständen oder ein bisschen woanders besser, hoffentlich. Und wir hatten einfach nur Pech. Aber
ja, kann natürlich sein.
Die Entscheidung vom Caterer habe ich nicht verstanden, diesen Stand nicht voll zu besetzen. Ich glaube, keiner war richtig voll besetzt.
Gut, das ist halt natürlich Quatsch. Gerade wenn das Ding halt fast aufs Maximum voll ist, dann sorgt halt dafür, dass doch alles irgendwie besetzt ist, ne?
Ja. Also, und in der Stadt wie London findest du immer irgendwelche Studenten, die sagen, okay, ich verziehe mir mal einen Fünfer dazu.
Also, das sollte, glaube ich, nicht das Problem sein, dass du da Personal findest. Das glaube ich auch.
Längerfristig ist wahrscheinlich in der Gastronomie schwierig, weil da keiner Bock drauf hat. Aber mal für so einen Abend mal ganz kurz sich ein paar Euro dazu zu verdienen, gerade wenn man es braucht.
Und zur Not ist da irgendwie die Aushilfe, die, wie gesagt, Student ist oder sowas, die noch einen Kumpel hat oder sowas, den einfach anruft oder sowas. Hast du Bock, dir am Sonntagabend ein bisschen noch was dazu zu verdienen? Das sollte wohl irgendwie gehen.
Ja, schickst einfach eine Rundmail an alle@londonuniversität.co.uk und dann werden sich schon drei Leute melden.
Sicherlich.
Aber gut. Dann genug von Umständen.
Genau. Dann ging's los mit der Main Show. Die Matriarchy oder das Matriarchy, keine Ahnung. Killswitch und Kip Sabian. Killswitch ja als Ersatz, der ist ja bei Dynamite dann zurückgekehrt.
Yes.
Weil Nick Wayne, der ist ja leider verletzt, der hat sich ja den Fuß gebrochen.
Ja.
Und konnte dementsprechend nicht antreten, deswegen Killswitch dann den Ersatz. Also, ich gehe mal davon aus, dass Killswitch auch so zurückgekommen wäre, wenn Nick Wayne sich nicht verletzt hätte.
Ja, aber dann wäre wahrscheinlich halt Nick Wayne und Killswitch im Match und nicht Kip Sabian. Kann man zumindest
annehmen. Ja, oder er wäre halt wahrscheinlich vielleicht sogar nach dem Match erst zurückgekehrt.
Das kann also auch das sein, dann, ne, dass man das bei der Show gemacht Wayne, hätte als Return.
Dass man es halt vorgezogen hat, weil Nick Wayne dann halt ausgefallen ist. Ja, und sie trafen halt auf Adam Copeland und Christian zum ersten Mal bei einem Pay-Per-View im Tag-Team seit 24 Jahren.
Das hatte ich echt für dieses Jahr eigentlich, oder generell für meine Wrestling-Karriere nicht mehr auf der Bingo-Karte, so.
Nur noch ganz kurz, um das zu verdeutlichen. Das letzte Mal, als Copeland und Christian bei einem Pay-Per-View zusammen in einem Team waren, war Nick Wayne noch nicht geboren. das ist wild. Lustiger
ich sehe hier gerade bis 2011 waren sie noch bei der WWE als Tag-Team unterwegs.
Genau, als Tag-Team, ja, aber nicht bei einem Pay-Per-View.
Das ist wahr. Gut, wahrscheinlich hat die WWE keinen Bock gehabt, die auf ein Pay-Per-View zu packen.
Ja, genau, genau.
Ich weiß ehrlicherweise auch nicht, wie groß die beiden 2011 waren als Tag-Team, ne? Also Edge als Singles Wrestler war ja riesig in der WWE.
Ja, also in 2011 nicht mehr. 2011 ist ja Cope auch retired. Das war halt so ein bisschen dieses Schlussding halt noch, ne? Hier hast du direkt hat die Crowd direkt den Ton angesetzt für den Rest des Abends. Denn sie haben gechantet, hey, 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 Christian, I wanna know if you be my dad, im Feinster DJ Ötzi-Manier natürlich. Großartig.
Ja, ich bin aus dem Lachen nicht mehr rauskommen. Auch jedes Mal, wenn Killswitch im Match war, einfach Luchasaurus gechantet.
Natürlich. So. Ja, großartig. Aber was ist denn deine Meinung zum Match?
Das war ein Feel-Good-Opener. Ne? Also du wolltest halt in die Show reinstarten mit einer guten Laune. Und dann geht's halt mit Adam Copeland los und seinem Theme-Song, den einfach 17.000 Menschen gebrüllt haben.
Immer geil ist.
Ein Kumpel kam gerade vom Trinken und wieder mal so, alles klar, perfekt, ich habe gutes Timing, hat dann oben gewartet, hat mitgesungen, ist dann erst runtergekommen. So, das war einfach grandios. Dazu halt, wie gesagt, die Hey Hey Christian Chants. Das war, also, ich glaube, besser kann man in so eine Show nicht reinstarten. Das Match war halt fast schon egal.
Das stimmt.
So, war auch wahrscheinlich mit das schwächste Match auf der Card. So, du hast halt so ein bisschen damit gespielt, dass Killswitch irgendwie nicht ganz so sehr auf Seite von Kip Sabian ist.
Das war so ein bisschen irgendwie, die waren sich noch nicht so ganz 100% grün.
Ja, wahrscheinlich, ja, ne, er ist halt nur Kip Sabian und nicht Nick Wayne, den ja reanimiert hat. Ja. Ist auch so eine typische Wrestling-Story-Ad.
Ja.
So wie Wrestling kann etwas sein, die Antwort ist ja.
Ja, das ist so.
Ich weiß nicht, ob ich dir von der, wie die Runde mit dieses Wedding from Hell Match zustande gekommen ist. Aber ich habe das auch einem Kumpel aus dem UK geschrieben, so wie dieses Match zustande gekommen ist. So, das ist the most wrestling thing you ever said to me. So, ja. Und ähnlich ist es bei Luchasaurus ja auch.
Ich auf jeden Fall.
Bin gespannt, wo da die Reise hingeht. Ob der im Team bleibt oder ob da sich nochmal was dreht.
Ich glaube fast, dass Kip Sabian da irgendwie rausgekickt wird. Das hat sich ja irgendwie auch bei Dynamite oder bei Collision gab es so ein After-Promo, wo es dann irgendwie auch so ein Gespräch gab mit Nick Wayne, wo Nick Wayne sich auch irgendwie so geäußert hat, dass er eher irgendwie pro Luchasaurus, pro Killswitch ist.
Ja, ja, also, ich, mal, Also entweder ich habe es jetzt bei der Dynamite diese Woche nicht gemerkt, ne? Oder
nee, es war nicht bei Dynamite selber, sondern es war dann einer von diesen After-Backstage-Clips, die dann auf YouTube hochladen.
Okay, den habe ich eigentlich gesehen, aber wahrscheinlich mir einfach nicht gemerkt.
Vielleicht war es auch jetzt erst bei Collision, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher.
Ja, es ist aber auch nicht wichtig, wo genau es war.
Genau. Also sagen wir jetzt mal ehrlich, Kip Sabian war ja auch nur in dem Match jetzt, weil es halt im UK war, ne?
Ja, und also das Ding ist halt, du brauchst halt einen zweiten für ein Tag Team und wenn der Hauptakteur sich verletzt hat, dann musst du halt ihn nehmen.
Ja, ist richtig.
Und ganz ehrlich, so als Beiwerk finde ich Kip Sabian auch vollkommen in Ordnung. So.
Ja, hab ich auch kein Problem mit ihm auf jeden Fall. Der hat sich auch eine sehr böse Platzwunde zugezogen.
Ja. Wir dachten tatsächlich erst, dass das da gekommen ist, als Chisori sich da so oft gechoppt hat, dass er ihn in die Fresse gehauen hat, aber ich habe es dann auch erst im Replay gesehen, dass er da irgendwo den Ellbogen gut in die Fresse bekommen hat.
Das war, glaube ich, von Cope, als Killswitch Cope in die Ecke des Matriarch geschickt hat und Cope ihm so ein Back-Elbow verpasst hat, da müsste es bald passiert sein, glaube ich.
Genau. Also ich habe da wirklich dreimal hin und her gespult, so, wann ist das jetzt passiert?
Aber das sah schon echt übel aus. Also da hat er ihn auf jeden Fall gut erwischt, so schön überm Auge. Das sah übel aus. Hat aber dann irgendwie vielleicht auch so eine gewisse Art von Flair-Intensität dann irgendwie unfreiwillig gegeben?
Ja, aber es war halt legit Blut. Es war jetzt kein Blading oder sowas, sondern es ist halt passiert und hat halt dadurch nochmal das Ganze, was ich immer ganz cool finde.
Ja, definitiv. Ja, Match war im Prinzip, hast du schon gesagt, war eigentlich fast schon egal. Was passiert, es ging halt so ums Drumherum irgendwie. Ich fand's trotzdem ganz nett, so ein bisschen. Ich find's auch ganz gut, dass jetzt irgendwie Cope und Christian nicht von vornherein direkt sind, wir sind jetzt super wieder beste Freunde, alles wie vorher, sondern es ist so, wir sind jetzt erstmal noch eher so eine Zweckgemeinschaft, du hilfst mir gegen den Matriarchy, ich helf dir dafür gegen FTA, aber so wirklich Freunde sind wir eigentlich noch nicht. Das find ich eigentlich ganz gut, dass hier nicht so direkt wieder alles ist, so, ne, verlieben, verloren, vergessen, verzeiht. Das finde ich eigentlich okay, aber trotzdem, ne, die Leute, die kennen sich seit 30 plus Jahren, das heißt, die Chemie ist natürlich trotzdem nicht ganz weg. Das Finish war ganz cool mit diesem Flapjack in die Spear. Ja, und Cope und Christian gewinnen dann, ich glaube, das war dann relativ wenig überraschend.
Ja, war zu erwarten.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit The Next One.
Yes.
TNT Title Match. Kyle Fletcher, der Champion, verteidigt gegen den New Japan-Vertreter Hiromu Takahashi. Ja, Marcel, was sagst du zu diesem Match?
Ja, erste wichtige Frage ist, wo ist Daryl?
Stimmt.
War ich ein bisschen enttäuscht, ne? Aber das war auch ein cooles Match. Klar, es war auch hier offensichtlich, wer gewinnen wird. Ne? Du nimmst halt Kyle Fletcher den Titel nicht direkt weg. Aber das war trotzdem ein schönes, hart geführtes Match, ein gutes Hin und Her. Sie haben es nicht ganz geschafft, den Gedanken zu wecken, dass dann vielleicht doch überraschend die Titel wechseln könnte.
Ja,
das haben sie leider nicht hingekriegt. Aber wie gesagt, dennoch hat es gut Spaß gemacht. Diese Powerbomb nach draußen fand ich heftig.
Oh ja.
Auch was du selten siehst, dass so ein Ding mal durchgeht. Da waren halt die Wrestler sich irgendwie am Seil fest. Aber diesmal ging der Move durch.
Ja, stimmt.
So, sie haben halt ein bisschen das Momentum rausgenommen in dem Moment, was auch richtig und wichtig war. Ansonsten hätte das nämlich böse enden können wahrscheinlich. Aber sieht man selten, fand ich einen coolen Aspekt. Ansonsten hat mir das Match gefallen. Wie gesagt, wenn man weiß, wer gewinnt, ist halt immer ein bisschen doof.
Ja, das stimmt. Ich fand, also für mich war das Match so ein bisschen, ich habe ja auch schon sehr viele Hiromu Takahashi-Matches gesehen. Deswegen war für mich so, das Match könnte irgendwie von in Ordnung zu irgendwie Match of the Year Contender, könnte da alles drin sein. Es war dann irgendwo in der Mitte da für mich. Also weder das eine noch das andere halt ganz klar. Aber ich fand das schon ganz anständig, ich fand das schon gut. Hiromu hat halt einen guten Stil, wo man auch irgendwie so gut hinterstehen kann, so einen schönen explosiven Stil. Und mit der Art und Weise, wie Kyle Fletcher wrestelt, hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich möchte hier sehr positiv hervorheben, denn ab diesem Match war ja Walker Stewart von New Japan am Kommentar. Der hat einen fantastischen Job gemacht.
Das ist schön.
Das ist ein wirklich gut, auch im Zusammenspiel mit Excalibur und sowas, verdammt guter Typ. Der macht das richtig gut und der ist halt erst 23 oder sowas halt, ne, also der hat das auch noch ein bisschen aufgewirbelt, der konnte auch noch mal so ein bisschen halt diese New Japan Insights da halt so ein bisschen reinbringen und sowas halt, von daher, gute Sache, ich bin auch zufrieden mit dem, ich fand's auch echt gut.
Das ist super, das freut mich.
Boah, dann haben sie, das haben sie auch am Kommentar gesagt, wir wechseln jetzt von TNT zu TBS quasi. in einem Four-Way-Match. Die Championesse Mercedes Money, auch wieder in einem sehr, sehr coolen Entrance.
Hat quasi mit den Guards, das war cool. Auch wenn ein Guard es ein bisschen verkackt hat.
Ja, das war Chuck Mambo.
Die waren ja auch später nur sogar noch einmal als Security da, was ich halt immer lustig finde. So, ja, ich habe euch jetzt ab diese Woche, glaube ich, viermal wrestlen sehen und plötzlich seid ihr einfach so Security. Das war.
Ja, das ist schon lustig. Und genau, haben halt diese Wachen da halt verkleidet vom Buckingham Palace und jeder hatte einen Gürtel.
Yes.
Außer den TBS-Titel, den hatte natürlich dann Miss Money selber um. Und, das Entrance ist Kante halt einfach, ne? Also, das ist halt, ne, wenn du dir die halt ansiehst und sowas halt, dann weißt du halt direkt, ja, das ist halt Star-Appeal, das ist halt Aura, wie die coolen Kids immer so schön sagen, das ist halt geil, ne?
Ja, safe. Also, die Frau ist halt einfach ein Star-Punkt. So, ob man sie jetzt mag oder nicht. Ich mag sie persönlich sehr gerne. Zu Anfang hatte ich meine Schwierigkeiten tatsächlich, als sie zu AEW gekommen ist, aber sie hat sich richtig gut reingefunden.
Absolut.
Auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass sie den Titel verliert, aber so ist das halt,
ja.
Ne?
Ja, das stimmt. Also ich hoffe immer noch, dass wenn sie den Titel an Demis verliert, dass es dann irgendwie ein Singles-Match ist, dass sie dann auch gepinnt wird. Aber so jetzt, so halt in dem Vorher hätte es natürlich auch easy machen können, um das halt zu umgehen.
Ja, beziehungsweise, dass dann, also meine Hoffnung war, dass Alex Windsor den Titel gewinnt. Windsor! Hat man das eigentlich in der Show gehört?
Ja.
Wie ständig, also wirklich, dass das man munkelt, dass der eine oder andere das auch einfach random während der anderen Matches noch weitergemacht hat. Hi. Einfach immer ständig Windsor! Das war...
Schon sehr gut.
Die Crowd hatte gute Laune.
Ja, definitiv. Das war halt ein Four-Way-Match und es wurde halt von jeder Liga, also von jeder Forbidden-Door-Liga, sag ich mal, wurde halt quasi eine Vertreterin gewählt. Alex Windsor hat sich in einem Four-Way qualifiziert. Persephone wurde dann von der CMLL bestimmt und Bozilla wurde dann halt, nachdem sie aus dem Five-Star Grand Prix mathematisch ausgeschieden ist, wurde sie dann auch angekündigt. Ich muss auch sagen, Bozilla war der Star dieses Matches. Das war einfach geil. Das war einfach mega. Also auch diese Darstellung, die war halt einfach das. Also sie ist natürlich auch rein körperlich ist sie ja halt allen überlegen natürlich, ne? Also optisch also halt schon, wenn man das schon.
Die Frau ist ein Hühner, Alter. Das ist.
Und die hat das Match auch so ein bisschen halt so ein bisschen getragen. Mercedes hat auch verdammt gut für die gesellt. Also das war echt geil. Trotzdem auch so, jeder konnte seinen Stick so ein bisschen durchziehen. Alex Windsor, die ja auch fast gewonnen hat, dann auch mit einer coolen Submission, diesem Double-Sharp-Shooter dann, der fast nicht funktioniert hat, aber dann doch geklappt hat.
Ja, da musste sie einmal ganz kurz nachgreifen, aber...
Ja, aber das sah sehr cool aus. Persephone hat mir auch gefallen, tatsächlich. Da lehne ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster. Die ist in den nächsten 6 Monaten, ist die gesigned, egal ob bei WWE oder bei AEW. Ich befürchte, das wird so der Stephanie Vaquer-Effekt.
Wahrscheinlich, ne? Also, das ist halt typisch WWE. Also wäre zumindest typisch, oh, guck mal, die hat da einen guten Eindruck gemacht, die ist plötzlich beliebt, dann lass die direkt sein.
Ja, genau. Und aber die hat mir trotzdem gut gefallen, die durfte ja auch so ein bisschen ihr Zeug zeigen. Hätte dann ja auch fast gewonnen. Also, das kommt mir sogar hier, die Meltzer-Wertung sind 3,25 Sterne, das finde ich sogar fast ein bisschen zu wenig.
Ja.
Ich glaube, ich wäre sogar so...
4 Sterne Meinung.
Ja, genau. Ich wär so bei 4 tatsächlich, weil mir hat das tatsächlich sehr gut gefallen. Auch bis dato fand ich tatsächlich das beste Match. Ich fand das richtig gut. Wie gesagt, jeder durfte so ein bisschen seinen Stick halt bringen. Bozilla halt krasser MVP. Auch hier auch übrigens, ne, Brian Danielson, der ja auch mit einem Kommentar war, der hatte auch die Zeit seines Lebens. mega gut. Also ich fand das richtig super. Wie stehst du denn dazu?
Ja, same. Was man noch zu Bozilla sagen muss, die Frau catcht seit 3 Jahren.
Ja.
Und die ist jetzt schon so gut.
Die ist 22 ist sie, ne? Also das ist schon crazy.
So, vor allem mit 22 muss in Japan erstmal auch schon so eine Nummer sein.
Ja.
Das ist ein Respekt dafür. Und was ich bei ihr ganz cool finde, ist so, ja, sie ist zwar so ein Hühner, und du merkst ja halt auch, dass da Kraft und Wumms hinter ist, aber sie ist gleichzeitig nicht so eine Megan Bain oder Jade Cargill, die so ripped und durchtrainiert sind, sondern sie ist einfach so, die steht da und ist so, ja, hier bin ich. Hat dadurch auch nochmal einen ganz eigenen Appeal.
Ja, absolut.
Und Persephone habe ich ja nochmal von näherem gesehen bei RevPro. Und die Frau hat auch ein Kreuz, Alter.
Oh, also, ja.
Fast ein bisschen ähnlich wie Dani Luna. Die hat ja auch, der sieht man auch an, dass sie das Gym hittet.
Klein und breit.
So. Ja. So. Ja, aber das Match hat mir auch echt, echt gut gefallen. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass Alex Windsor gewinnt. Aber dadurch, dass Windsor nicht gepinnt wurde, werden sie das jetzt dann wahrscheinlich zum nächsten Pay-Per-View aufbauen und dann.
Ja, das Titelmatch gibt es ja bei Dynamite jetzt am Mittwoch.
Ja, wahrscheinlich wird sich Moneda irgendwie rausziehen oder sie macht tatsächlich mal einen Titelwechsel bei einer Weekly. Was ja auch
mal ganz cool wäre. Ich fände es cool. Also, ich muss auch sagen, ich fand ja dieses Belt-Collector-Ding, finde ich ja an für sich ganz cool. Aber ich finde, das ist jetzt so ein bisschen auserzählt, man sollte jetzt diesen Schritt weitergehen. Also, sie sollte jetzt nicht noch irgendwie 5 andere Titel oder sowas gewinnen.
Ja, du, sie kann ja von mir aus in allen Ligen Titel gewinnen, ne? Also, wenn ich sie weiterhin bei RevPro sehe, dann immer her damit. Aber halt bei AEW sollte halt so langsam mal ein Titelwechsel auch ankommen. Ich weiß gar nicht, ja, wie lange ist sie jetzt Champion? Lassen Sie mich das nachgucken. 462 Tage stand heute. Ja. Um den Dealer zu machen, wir haben heute den 31.8. Von daher, ja.
Ja,
da also wäre ich finde, es an der Zeit, man für einen Titelwechsel.
Und ich finde halt schade, dass es halt, also Mercedes zum Beispiel, die zählt halt null diese Niederlage gegen Toni Storm. Was ich halt damit meine ist, sie hat das ja auch das war ja ihre erste Niederlage halt bei AEW, ne? Und ich finde, da hätte man was Großes drauf irgendwie aufbauen können. Und stattdessen hat sie das ja bei Dynamite auch so ein bisschen so einfach so runtergeredet und sowas. Ich finde, da hätte man irgendwie mehr draus machen können, dass das halt auch was bedeutet, dass halt da was passiert ist, weil in 1,5 Jahren hat sie halt noch nie jemand besiegt, außer halt diese eine Person halt. Und da hätte man irgendwie viel mehr machen sollen. Ich will nicht, dass sie jetzt irgendwie weiter diese Titel gewinnt. Da soll irgendwie jetzt mal sowas Nächstes kommen. Aber vielleicht passiert das ja auch. Vielleicht ist Alex Windsor ja dann auch die sie besiegen darf. Würde mich persönlich sehr freuen.
Alex Windsor ist auch hervorragend. Die macht Spaß, die Frau.
Oh ja.
Windsor!
Ja, ganz genau. Und die durften wir dann ja später am Abend zumindest nochmal hören. Ich weiß gar nicht, kam dann das Segment mit Thekla und mit Queen Aminata oder kam das später? Ich weiß gar nicht mehr, wann das kam.
Nein, das kam jetzt nach dem nächsten Match.
Gut, dann haken wir das auch nach dem nächsten Match ab und kommen jetzt auf das nächste Match zu sprechen. IWGP World Heavyweight Championship Match. Zack Sabre Jr. verteidigt gegen Nigel McGuinness. Ja, das war fantastisch. Ich sag's jetzt einfach mal ganz, das war ein Drew-Match, das war absolut was für mich. Die beiden Leute sehr, sehr, sehr gerne sieht den beide Wrestler schon sehr lange verfolgt, schon sehr, sehr gerne und überall gesehen hat, war das einfach, das war für mich schon fast irgendwie wie eine Art Dream-Match. Nigel McGuinness gegen Zack Sabre Jr. Ich fand das super. Also technisch hochwertiges Ding. Am Anfang gab's ja noch so ein kleines Video, wo Nigel McGuinness sich so ein paar Tipps geholt hat von Johnny Saint.
Ja, wo so im Park Schach spielen.
Genau. Und Johnny Saint und mir fällt der andere gerade nicht ein, der auch im Publikum mit ihm war. Auf jeden Fall auch eine britische Wrestling-Legende.
Ja, aber ich komme auch auf den Namen nicht. Warte mal, vielleicht kann man das ja. Nigel.
Leckt mir auf der Zunge.
Guinness. Wie ist er? Johnny.
Saint.
So.
Was? Mark Johnson? Mark Jones? Irgendwie so, irgendwie.
Keine Ahnung.
Gut, ist ja auch egal. Auf jeden Fall auch eine andere britische Wrestling-Legende. Die waren ja dann auch Ringside. Das war halt ganz cool und Dele Garcia war ein bisschen weird Ringside. Also der hat nicht eingegriffen, aber er hat schon so ein bisschen mitgepöbelt oder so, versucht manchmal so ein bisschen zu helfen, so das Seil irgendwie in Nigels Richtung so ein bisschen so zu dehnen. Ist halt auch ein paar Mal ermahnt worden vom Referee, da hat das auch sein gelassen. Hab fast gedacht, also, da gibt's einen Heel-Turn irgendwie.
Same. Ich habe auch fest, dadurch, dass er mit einem Handtuch da stand, ich meine direkt zu meinen Begleitungen von mir so, ey, der hat hier ein Handtuch dabei, irgendwas passiert damit. Da dachte ich quasi, dass er quasi turnt oder beziehungsweise dafür sorgt, dass also das Handtuch für Nigel McGuinness wirft und es daraufhin dann zum Heel-Turn kommt. Ist nicht passiert. Man hat es danach mit auch nochmal angedeutet, aber.
Genau, damals hat man es auch so weird angedeutet, da waren die beiden noch kurz im Ring. Da mussten die aber ganz schnell wieder raus, damit Tony Schiavone die Zuschauerzahlen verkünden kann. aber das hat auch nichts passiert. Aber ich fand das richtig stark. Ich glaube, das war mein Match of the Night.
Es ist halt, so eine Technical Masterclass ist halt genau dein Stick, ne?
Ja, richtig. Ich fand das richtig gut. Also mir hat das Spaß gemacht. Ich habe das einfach genossen. Ich habe während der Show mit Dina so geschrieben. Ich habe gesagt, so, okay, ich mache jetzt kurz 20 Minuten das Handy aus, bis gleich. Und hab das einfach voll genossen. Das war geil. Ich fand das super. Also da ist mir wirklich das Herz aufgegangen. Ich liebe beide Leute wirklich sehr. Von daher, geiles Ding. Aber was sagst du denn?
Ja, wie gesagt, ich stimme dir dazu. Also, ne, mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. So hin und wieder kann ich mir solche Matches auch echt, echt gut geben. Ich bräuchte das jetzt nicht jede Show 15 Mal oder auch nicht bei jeder Show generell. Aber wenn du mal so hin und wieder so ein Match auf dem Niveau auch dabei hast, dann ist das echt geil zu beobachten, wie die Transitions, wie sie sich da gegenseitig verknoten und hast du nicht gesehen. Das macht dann echt, echt Laune.
Ja, auch Bryan Danielson wieder richtig geil am Kommentar, weil es ist ja so ein kleines Gimmick gewesen, dass Nigel im Kommentar, immer sehr gegen Bryan Danielson gepöbelt hat, sagen wir es mal so, ne? Und Danielson hat dann so gesagt halt, ja, ich weiß ja, mir ist ja bekannt, wie Nigel so zu mir steht, aber ich kann das einfach nicht, ich muss das halt einfach abfeilen hier, was hier passiert und sowas halt, der dann auch irgendwie krass für Nigel geroutet hat. Man muss ja auch bedenken, die sind halt auch krasse, also die kennen sich halt auch schon irgendwie 15, 20 Jahre oder sowas halt, ne? Da ist so eine gewisse Freundschaft turned Rivalry oder umgekehrt halt. Von daher rootet man dann ja irgendwie auch schon, aber das war irgendwie schön. Also Dennis ist auch wieder hier so ein positiver Punkt einfach am Kommentar.
Was ich tatsächlich ein bisschen schade fand, du hast während der Show nicht mitbekommen, dass er da ist. Also ich meinte auch so,
ja, der war einfach da, ja.
Ne, so von hinten, also wir saßen ja weiter da hinten, dann habe ich euch auch irgendwann gefragt, hä, wer ist denn das? Neben Dieters kleinen Bruder und Excalibur am Kommentar. Also das ist dieser New Japan Kommentator und das ist übrigens nicht Dieters kleiner Bruder, sondern das deutsche Brian Dennis. War so, hä?
Ja, das stimmt.
In Glasgow haben sie uns doch einen Entrance dafür gegeben, ne? Also, ja. das war auch, vielleicht hat man es auch gekürzt, weil die Zero Hour ein bisschen zu lang ging, ne?
Das kann natürlich sein.
Das war deshalb gesagt, okay, er flitzt einfach schnell zum Ring. Wir ziehen jetzt das Match auf kurz durch und dann ist Ruhe.
Ja, das ist natürlich möglich. Aber halten wir fest, das war ein geiles Match auf jeden Fall. 4,5 Sterne hier vom Wrestling Observer Newsletter. Da kann man, glaube ich, mitgehen.
Ganz kurz, ich habe im Hintergrund Ring of Honor laufen, bei jetzt Death Before Dishonor. Ja. Und Davari hat einfach original einen fliegenden Teppich Frog Splash gemacht. Wirklich so ein arabischer Teppich und ist damit auf den Gegner gesprungen.
Geil.
Ich habe das gerade gesehen, war so, was? Aber finde ich, ist ein cooles Gimmick.
Ja, warum nicht? Kann man mal machen. Also finde ich auch ganz
gut. Mit seinem Hintergrund ist er, ich glaube, er ist US-Amerikaner, aber hat halt kann das machen. Ich glaube, wenn ich das machen würde oder wenn sein Tech-Partner das machen würde.
Ja, dann ist es wieder schwierig, ist richtig. Ja.
Aber
der hat iranische Wurzeln, also dann ist das in Ordnung halt, dann geht das ja auch dann.
Genau. Aber muss ich gerade mit anmerken, weil wir quatschen ja nicht mehr über Ring of Honor, weil es halt so ein scheiß Produkt geworden ist. Also keinen Spaß macht.
Ja, das ist richtig.
Auch wenn die Pay-Per-Views immer noch auch ganz cool sind, aber das musste ich gerade einmal ganz kurz mit anmerken.
Ja, selbstverständlich. So, dann kam danach der Spot, den ich eben schon vorweggreifen wollte. Yes, nämlich, dann haben wir Backstage wieder Thekla und Queen Aminata gesehen, die sich weiterhin geprügelt haben. Die haben sich dann auch wieder in die Halle geprügelt.
Was ich gut fand. Hat mich an letztes Jahr Riot Cavalry erinnert.
Stimmt. Haben die sich halt geprügelt wieder in die Halle. Das Triangle of Madness wollte natürlich helfen und zugunsten von Thekla eingreifen. Fragt man sich natürlich, warum die erst eingegriffen haben, wenn man wieder in der Halle ist und nicht schon Backstage. Gut.
Ja,
aber ist ja auch
egal. Das ist so eine Wrestling-Logik.
Genau, das ist halt Wrestling-Logik, ist ja auch scheißegal, weil es ging ja um das, was dann danach kam. Dann hat nämlich den Save für Queen Aminata hat nämlich dann Jamie Hayter gemacht.
Yes, sie ist wieder da. Und hoffentlich steht jetzt auch längerfristig.
Was ich halt lustig finde, ist, sie ist zweimal bei den UK-Shows jetzt wiederkommen. Also jetzt dieses Jahr bei Forbidden Door und letztes Jahr ja bei All in den Wembley-Stadion. Leider hat es nie so gepasst. Sie ist beides mal returned im UK, aber sie hat noch nie im UK gerettet für AEW. Das ist halt super ärgerlich.
Hoffentlich nächstes Jahr.
Ja, die hatte da halt leider ja ein bisschen so einen kleinen Setback halt nach der ersten großen Verletzung dann jetzt nochmal. Jetzt ist sie wieder da. Hoffentlich ist jetzt alles wieder gut. Ich hab darauf Bock. Und dann hoffe ich, dass wir auch demnächst wieder einen schöne Fehde, einen schönen Main-Run von Jamie Hayter sehen. Das würde mich persönlich sehr, sehr freuen. Und ich hoffe aber auch, dass wir dann jetzt demnächst mal Queen Aminata gegen Thekla sehen im Singles-Match, weil die beiden Mädels beefen sich schon ein bisschen länger an.
Eigentlich seit Thekla da ist.
Genau. Und
hatten die nicht ein Singles-Match?
Boah, ich bin mir nicht sicher. Ich müsste jetzt lügen, aber ich...
Ich finde das jetzt heraus. Tekla, so. Wie in Österreich, genau. Oh, ist auch jetzt 32, hat auch noch viel vor sich dann anscheinend. Die ist auch super.
Die ist am selben Tag geboren wie ich. Nee, einen Tag vorher.
Ja, sie hatte am 11.06. bei Collision hat sie Queen Aminata schon besiegt. War ihr zweites Match bei AEW.
Ja, okay. Ja, gut, aber so wie die sich geben, können die auch gerne nochmal eine zweite Runde reinlegen.
Ja, also ich glaube, das war auch nicht hundertprozentig clean, der Sieg.
Ja, das kann sein. Also, gib mir gerne. Scheint aber auch erstmal jetzt irgendwie Tekla gegen Jamie Hayter wohl zu geben. Wo ich auch absolut fein mit bin.
Ja.
Das wird nice. Also man muss auch sagen, die Women's Division, die ist auch diesen Moment wirklich on fire. Da sind halt auch viele Storylines und auch viele Storylines mittlerweile abseits von den Titeln.
Yes.
Und das finde ich wirklich gut. Und halt so, ne, du hast halt, ne, klar, Toni Storm in ihren Titelfäden, Mercedes, aber du hast halt dieses Triangle of Madness quasi gegen Aminata und sowas halt. Du hast halt die Will und Statlander-Sache, die dazu so ein bisschen mit dazugehört oder mit drin ist, aber dann auch irgendwie trotzdem wieder eigen ist. Ja. Das finde ich echt cool, also so, dass da auch so ein bisschen so abseits von den Titeln halt so ein bisschen was los ist. Das freut mich tatsächlich, finde ich geil.
Ja. Wir laufen auch ganz, ganz schnell oder ganz, ganz stark auf so ein Women's Blood and Guts Match hin.
Das war ja auch wahrscheinlich der Grund, warum man jetzt das Lights Out Steel Cage Match gemacht hat, damit man halt das Blood and Guts für die Frauen machen kann.
Ja. Finde ich aber gut. Was ich auch cool finde, dass du es nicht wir kennen es ja bei der WWE, ja, und es muss dann eine Men's Royal Rumble und eine Women's Elimination Chamber und eine Men's Elimination Chamber. So, nee, du machst hier dann den Fokus nur auf die Mädels in dem Blood and Guts Match. Hoffentlich dann auch der Main Event.
Ja.
So, dann hast du eine sehr, sehr, ich nehme an, das wird dann wahrscheinlich bei einem Pay-Per-View sein, hoffentlich dann auch eine Titelverteidigung von der beiden Women's Title, und dann hast du mal wieder eine sehr, sehr frauenlastigen Pay-Per-View, was ich dann sehr, sehr befürworte.
Ja, auf jeden Fall, definitiv. Dann ging es aber erstmal weiter, dann waren die Männer dran, und zwar die Tag-Team-Männer, denn es gab ein World Tag Team-Title-Match in einem Freeway, weil es gab ja dieses Turnier quasi, um die Number One Contender zu bestimmen. Das endete ja aber zwischen FTR und Brodido im Time Limit Draw. Und deswegen hat man dann halt nicht gesagt, nö, dann sind halt beide raus. Dann haben wir gesagt, nö, es hat halt nicht nur keiner verloren, es hat auch keiner gewonnen, es hat auch keiner verloren. Deswegen, dieses Match ist ein Freeway Dance.
Was eine faire Lösung ist, und das so, ja, das so zu machen.
Ja, definitiv.
Match bei Dynamite hat auch richtig Bock gemacht.
Das war geil.
Tatsächlich auch noch eine, ich hab's vorhin vergessen, eine kleine Anmerkung. Das hat sich zum Ende bei den TV-Tapings richtig gezogen. Ja, also ich saß wirklich dann bei Collision irgendwann da so, ey, komm, liefer noch ein. Also wirklich, wenn du die Collision-Card anguckst, irgendwie gefühlte 10 Matches ab, die alle kurz sind.
Ja gut, es ist halt dann natürlich viel, du hast dann halt, The Collision ist dann halt ja auch schon die vierte Stunde, beziehungsweise wenn da die Ring of Honor Tapings vorher noch waren, sogar noch länger, ja.
Ja, ich war wirklich, mit Öffnung war ich in der Venue, ich glaube 16:30 haben die Tore aufgemacht, dann hast du noch Ring of Honor und dann noch 4 Stunden, also du bist dann wirklich, also ich war glaube ich um 23:30 war ich dann raus.
Boah, okay, das ist krass.
Ich war so, also wirklich so richtig hirnfrittiert saß ich da. Aber der Collision Main Event, Young Bucks gegen Paragon, guckt euch den unbedingt an, das war hilarious. Also wirklich, nice. absolute Empfehlung. Das hat dann auch dafür entschädigt, dass man schon so lange in dieser Scheißhalle saß.
ja, sehr schön. Und hier war ich erst verwirrt, weil auf Social Media haben sie angekündigt, dass das ein Elimination-Match gewesen sein soll.
Ich hab das durch Zufall dann irgendwie bei Wrestling Point und Co. in den Übersichten gesehen, da war ein Eliminator-Match. Hä?
Genau.
Es ging nicht eine Sekunde irgendwie, wie hieß es, dass das ein Eliminator-Match ist.
Genau, aber also auf Social Media haben sie das auf jeden Fall kurz gepostet, aber das haben sie wieder gelöscht. Und bei Catfish und so stand es auch, dass es ein Elimination-Match gewesen wäre. Und dann war ich irgendwie verwundert, dass es doch keins war. War dann aber auch relativ schnell klar, warum es keins war. Genau, aber es war dann halt natürlich, ne, das Hurt Syndicate verteidigt, also Bobby Lashley, Shane Benjamin verteidigt gegen FTR, also Cash und Dax, und gegen Brodido. Wie fandest du denn das Match?
Sehr, sehr überraschenden Sieger tatsächlich.
Ja.
Also ich habe nicht damit gerechnet. Ich find's cool, dass sie da direkt den Trigger pullen. Und
ich finde das auch geil.
Und halt auch, wie sie das Hurt Syndicate rausgenommen haben, das ist eine coole Variante. Du hast tatsächlich auch die Möglichkeit offen gelassen, FTA nochmal gegen die antreten zu lassen, weil nicht der legale Mann den Pin durchgeführt hat. Also ich glaube, es war Brody, war legal, aber Bandido hat den Pin geholt. Was ja auch Dex, glaube ich, dann bei der Show.
Wo sie wollten, dass Paul Turner die Decision reversed.
Genau, ne? Da kannst du halt zukünftig auch mal, wenn die Nummer mit Edge und immer noch Edge, ne?
Ja, ich habe das auch so drin.
Ja, wobei ich sehr cool finde, dass er wieder als Adam Copeland geht und nicht als Cole.
Oh ja, auf jeden Fall.
Das war eine sehr, 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 sehr schlechte Entscheidung. Aber ja, so, wenn die Nummer durch ist, kannst du darauf dann sogar aufbauen. Das finde ich echt cool. Das ist clever. Ja, aber das war ein echt cooles Match, tatsächlich. So, ja, leichter Abfuck dann noch beim Pin dann am Ende. Ich fand diesen, ja, wo Brody sich auf den Rücken gelegt hat und dann quasi Bandido so hochgeflippt hat für den 450. Mhm.
So, ja, das war geil.
Hätte fast nicht funktioniert, das wäre fast ganz, ganz böse geendet. Aber das ist, das war ein echt cooler Aspekt. Es war jetzt nicht sonderlich spektakulär tatsächlich, muss man sagen. Das
stimmt.
Aber auch dann, wie sie das Hurt-Syndicate rausgenommen haben, als Ricochet und die Gates of Agony, ironisch oder witzigerweise, hatten sie ja New Japan Trainingsanzüge an und waren vermummt. Das heißt, oh, wer kommt denn jetzt von New Japan plötzlich dazu? Aber nee, waren dann in Anführungszeichen nur Mr. Bald und seine beiden Kompagnons. Ja, dementsprechend hat das ganz gut funktioniert.
Also das hat mir persönlich nicht so gefallen. Muss ich gestehen. Weil es gibt sowieso schon diese ganze Zeit diese Gerüchte halt mit das Hurt-Syndicate, das will sich nicht irgendwie hinlegen für irgendwelche Leute. Wo man uns beim letzten Mal schon Lügen gestraft hat, dass man nicht allen Gerüchten Glauben schenken soll. Aber wenn du so einen Engel machst, dann ist es natürlich irgendwie nichts, was das entkräftigt oder sowas halt. Sondern eher
vielleicht. Die kriegen halt auch noch ihr Rematch. Wahrscheinlich dann wird es in Toronto darauf hinauslaufen, dass es Brodido gegen das Hurt-Syndicate geben wird. Und dann werden die sich ja auch da dann hinlegen müssen, ne?
Ja, hoffe ich halt. Nur es ist irgendwie macht doch irgendwie diese Logik gar keinen Sinn, weil die Gerüchte waren ja, Hurt-Syndicate will sich nicht für FTA hinlegen, was für mich halt gar keinen Sinn macht, weil FTA ist eines der besten Tag-Teams überhaupt. Warum soll man sich nicht für die hinlegen wollen und warum soll man sich stattdessen für Brodido hinlegen wollen, die ja quasi ein zusammengewürfeltes Team halt sind, beziehungsweise waren. Also das macht ja schon irgendwie keinen Sinn. Ja, gut, jetzt hat man sie halt rausgetrieben. Ich fand es dann aber cool, dass dann trotzdem nicht FTA gewonnen hat, dass dann halt Brodido gewonnen hat. Das war schon so ein kleiner Schocker, aber ich muss sagen, auch wenn die am Anfang so ein bisschen random waren, ich finde die als Team voll geil. Also, das funktioniert halt richtig gut.
Ja, safe. Also.
Also.
Ich glaube, die haben mittlerweile auch halbwegs Matching Gear, ne? Also, ja, sie haben sich zumindest einander angenähert. Ne? Zumindest gleiche Farben und ähnliches Muster. Worauf ich ja mal persönlich sehr viel Wert lege. Haben sogar eine neue Theme zusammen und einen Titan-Tron und so. Also, da scheint eine längerfristige Variante zu sein.
Ja, aber das finde ich halt ziemlich geil. Das ist auch nochmal so. Das ist einfach so ein gutes Beispiel für, du packst Leute halt irgendwie so ein bisschen, in Anführungszeichen, du würfelst sie zusammen, aber es funktioniert halt dann irgendwie. Es hat dann relativ schnell irgendwie gut geklickt mit den beiden und dann finde ich das halt auch geil. Und für mich war das dann zumindest halt ein geiler Upset, eine coole Überraschung, weil für mich war so ein bisschen ja FTA wins lol halt. Von daher finde ich das halt ziemlich cool, dass man es so gemacht hat. Ich fand das Match okay. Also mir hat es nicht so viel gegeben. Ich war irgendwie auch nicht so drinnen. Also mit den 4 Sternen würde ich nicht ganz mitgehen.
Nee, das war eher so ein 3,5 bis 3 Viertel-Ding.
Ja, so mit 3,5 würde ich eher mitgehen. Also es hat für mich nicht so 100% gepasst. War für mich auch eher eines der, also nicht schlecht, aber so eines der schwächeren Matches, so wenn ich so drüber gucke. Ja, für mich das zweitschwächste Match der Show, glaube ich.
Ja, wobei man sagen muss, wenn du sagst, schlechteste Match der Show, dann klingt das so, als wären die Matches scheiße.
Nee.
Aber da war kein Match wirklich schlecht von.
Ne? Nein. Deswegen auch nicht das zweitschlechteste, sondern das zweitschwächste Match der Show.
Ja, das ist, ich glaube, so kann man das ganz gut ausdrücken. Das hast
genau,
du sehr gut getan.
Ja, aber ne, wie gesagt, cooler Moment und dann halt auch, Ricochet, das war auch so ein bisschen komisch, wie du schon sagst, dann waren sie da in den New Japan Tracksuits. Ich habe gedacht, was könnten sie machen? Vielleicht die War Dogs oder sowas, war dann mein Gedanke so. Und zu denen würde sowas irgendwie passen. Da waren es halt Ricochet und die Gates of Agony. Ich fand auch hast du diese Erklärung dann auch in einer dieser Backstage-Clips gesehen, warum? Also die Beweggründe von Ricochet?
Ja, weil Ricochet damals von denen abgelehnt wurde. Er wollte genau. Teil des Syndicates werden und wurde dann plötzlich doch.
Genau, wo MVP die Karte zerrissen hat.
Genau, weil, ja, wie war das, wie seine Begründung damals so? Ja, du bist halt ein Arschkriecher. Da haben wir keinen Bock drauf.
Ja, genau. So was halt. Ja, kann man machen, ist okay, glaube ich. Läuft es darauf hinaus, dass wir jetzt Hurt Syndicate mit MVP gegen die drei sehen oder keine Ahnung, mal gucken.
Wahrscheinlich ja. Aber das Coole ist, also du hast halt für Brodido hast du jetzt noch zwei Fäden offen, ne? Sowohl FTA haben halt ihre begründete Beschwerde, als auch mit dem Hurt Syndicate, beziehungsweise ja, mit dem Hurt Syndicate ist es halt auch noch nicht durch. Da wird es dann wahrscheinlich auch nochmal zu Singles-Matches kommen. Du hast halt Sachen, worauf du aufbauen kannst und Storylines neben dem Titel.
Ja,
die halt in der Tag Team Division erzählt werden.
Ja, das ist ganz cool. Und ich will unbedingt mehr Interaktion zwischen Bobby Lashley und Brody King sehen. Einfach die beiden Watze.
Meet.
Genau. Das ist ganz gut. MVP war übrigens nicht da, aber der darf ja nicht einreisen.
Warum eigentlich nicht?
Ja, das ist so, das UK ist ja relativ streng mit, wenn Leute aus dem Ausland einreisen wollen, die vorbestraft sind. Und MVP, okay, der war ja mal vor seiner Wrestling-Karriere, vor 25 Jahren oder sowas, war der ja mal im Gefängnis. Und deswegen darf der halt nicht einreisen ins UK.
Ja, stimmt, tatsächlich, ein Kumpel von mir, der wollte auch dieses ETA, heißt es ja, glaube ich, machen und das wurde dann abgelehnt und dann musste er irgendwie irgend so einen Express versuchen und da wurde dabei doch auch abgelehnt, also...
Genau, also da sind die halt, was das angeht, sind die ganz streng, wenn du Vorstrafen hast oder mal im Gefängnis oder sowas warst, dann darfst du halt nicht, dann sagen, da sind die ganz ganz rigoros, dann sagen die halt null.
Ja, bei mir hat es halt 2 Minuten gedauert, ich hatte eine Mail im Postfach, ja, du bist,
ja, das bei mir war das, also bei meinem Esther, letztes Jahr war das auch so schnell, da war zack, 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 ich habe das Samstagabend um 19 Uhr gemacht und um 19.30 Uhr hatte ich die E-Mail, weil es drin war, so ungefähr.
Achso, Esther ist ja dann USA, ne?
Genau, Esther ist dann USA, aber das ist ja, im Prinzip ist das ja dasselbe oder ähnlich.
Ja, gleiche Prinzip.
Genau.
Sind Sie ein Terrorist? Bitte kreuzen Sie an. Ja, nein, nur Mittwoch.
Ja, genau. Dann geht's aber weiter.
Yes.
AW, ich liste das jetzt nicht auf, das ist der Unified Title, fertig. AW Unified Title Match, nix Continental, nix International, was auch immer, lass mich in Ruhe. AW Unified Title Match.
Ja, wo ich nicht müde werde zu betonen, dass ich das immer noch eine Kackentscheidung fand, den Titel zu vereinen. Ja. Ich hätte gerne gehabt, dass der Continental so weiterhin so ein bisschen der Wrestlers-Wrestler-Title bleibt. Halt auch ohne Outside-Interference und ne, wollte die Leute einfach zeigen können, was sie im Ring drauf haben. Und der International-Title so ein bisschen der Upper-Midcard-Title ist. Finde ich persönlich schade.
Ja, ich finde es auch nicht so. Ich bin jetzt auch nicht der beste Freund davon, das muss ich ja gestehen. Genau, aber der Champion, der ewige Dauer-Champion Okada. Verteidigte seinen Titel gegen Swerve Strickland. Hier muss ich auch wieder die Fans halt hervorrufen, die dafür gestellt haben. Swerve's House in the middle of the street.
Swerve's House.
Das war großartig. Ich hab das so gefeiert. Das war einfach geil. Ja, also das ist schon.
Das ist halt, ja, das ist halt so UK-Crowds immer on fleek, was sowas angeht.
Ja, also, auf jeden Fall. Auch einfach kreativ was. Da würde ich einfach nur Who's House, Swerve's House gechantet, ne? Wie man das kennt, sondern man ist halt so ein bisschen kreativ auch alle und da machen auch alle mit, das ist einfach geil.
Ja, du hast einen Dummen, der irgendwie so eine Idee hat, dann lachen kurz alle und dann wird da einfach mitgesungen. Und das ist.
Ja, genau.
So, gerade wenn man so, wir kennen es ja von der WXW, so deutsche Crowds, auf die Fresse. Du bist der Name gechantet, in dem immer gleichen Takt, sondern hier hast du wirklich mal so ein paar kreative Lieder auch dabei, das mag ich sehr.
Das stimmt. Ich würde auch fast schon sagen, das war das Beste an dem Match, weil. Also das Match per se war nicht schlecht, aber ich muss sagen, ich war doch ein bisschen enttäuscht, weil ich mir doch von Okada gegen Swerve ein bisschen mehr erwartet hätte.
Ganz ehrlich, Okada kann mich nicht mehr enttäuschen, weil ich finde, der macht bei AEW komplett auf Sparflamme und so für mich so, ey Digga, wenn du keinen Bock hast, dann mach's nicht. So. Ich hab mittlerweile auch echt keinen Nerv mehr auf Okada, so ja, der mag einer der besten Wrestler der Welt sein, ja, aber dann zeig's mir bitte auch wieder. So. Und diese Dauer der Championship Run, egal ob es jetzt der International oder Continental Title oder Unified Title, wie auch immer, ist auch eher meh. Ne? So.
Ja, das finde ich jetzt auch nicht so, nicht so geil, irgendwie den Run. Ich meine, es war dann klar, dass Swerve halt hier irgendwie nicht gewinnt, weil der ja auch jetzt in die Verletzungspause geht. Gut. Ja. Aber also Okada, der ist halt quasi, seit er bei AW ist, der hat 2 Wochen nach seinem Debüt halt den Titel gewonnen.
Ja, und der seit 529 Tagen hält er den jetzt schon.
Also ja, genau.
Continental Title.
Also für mich ist das einfach alles eine Regentschaft. Ich fange da jetzt nicht an, auch wenn das hier auf Cage so ist, ich fange da nicht an, den Unified Title neu zu machen. Das ist für mich einfach eine Verlängerung seiner Regentschaft. Sorry.
Ja, klar.
Also, ne, das ist halt kein neuer Titel jetzt oder für mich sowas halt, ne? Ja, und deswegen halt, ich gehe davon ja aus, dass er den Titel noch bis zum Continental Classic wiederbehält und ihn dann hoffentlich verliert. Das haben wir aber letztes Jahr auch schon gesagt. Deswegen, das ist halt das Problem. Also, ich sehe das ein bisschen zweischneidig, weil ich würde auch nicht ganz mitgehen, was du gesagt hast. Ich finde schon, dass die meisten Matches von Okada schon ziemlich gut sind, wenn er mal loslegt. So die Dinger gegen Ospreay und sowas halt, die waren schon geil. Oder auch gegen Kyle Fletcher im C2 letztes Jahr und sowas halt. Ich will auch gar nicht so viel mehr von Okada eigentlich sehen, außer dass er halt wrestelt. Aber du hast halt hier schon gemerkt irgendwie, okay, wir können halt nicht Nüsse gehen, weil Knöchel ist halt im Arsch, ne?
Ja, Meniskus ist, glaube ich.
Oder Meniskus, also irgendwas am Bein auf jeden Fall, ist da im Arsch. Der hat auf jeden Fall auch schon gepostet auf Twitter, dass er schon wieder Rehab macht. Der hatte wohl vor ein paar Tagen schon OP.
Ja, wahrscheinlich ging es wahrscheinlich in einem über so.
Ja, jetzt, wahrscheinlich.
Man hat mich rausgeschrieben und dann direkt OP-Termin klargemacht im Vorfeld.
Ja, das ist ja auch was Gutes, aber der wird ja jetzt auch erstmal eine Weile halt raus sein. Aber und man hat ihn dann nach dem Match auch gut rausgeschrieben halt, indem Okada ihn dann halt attackiert hat, dann mit der Treppe noch auf das Bein und sowas halt, ne?
Genau, da eingeklemmt.
Hat ja auch gepasst, aber es war für mich trotzdem so halt so, das wäre halt geiler gewesen, wenn halt Strickland, glaube ich, noch fully fit gewesen wäre, wenn die einfach irgendwie so richtig Abfahrt gemacht haben, sowas halt ein bisschen, okay, war ein bisschen runtergedreht, ein bisschen Sparflamme und sowas halt. Und ich fand es per se nicht schlecht, ich fand es aber trotzdem ein bisschen enttäuschend tatsächlich, muss ich sagen.
Ja, für mich war das halt das schwächste Match der Show. Also obwohl wahrscheinlich rein faktisch so der Opener oder so rein matchqualitätmäßig schlechter war, auch immer noch gut, aber halt schlechter, hat mich das halt, wie gesagt, völlig kalt gelassen. Okada lässt mich vollkommen kalt mittlerweile, hab's gerade schon erklärt. Auch wenn er immer wieder gute Matches dazwischen hat, aber es macht halt keinen Spaß mehr, ihn zu sehen. Und dann, das schlägt dann halt damit voll mit rein. Zu wissen, Swerve ist verletzt, wird er dementsprechend wahrscheinlich nicht den Titel gewinnen, auch wenn ich trotzdem mir gehofft habe, dass er den Titel gewinnt. Ja.
Ja.
Durch das, was danach passiert ist, hast du halt auch gleich einen Ansatz für ein Comeback.
Das stimmt. Ja, möchtest du uns denn erzählen, was danach passiert ist?
Ja, nicht nur Okada hat ihm gut auf die Schnauze gehauen, Wardlow ist zurück.
Ja.
Und hat Swerve weiter angegriffen, beziehungsweise auch Prinz Nana.
Dementsprechend dann auch der Don Callis Family natürlich gejoint.
Yes. Auch wenn.
Gefühlt. Sag's, Entschuldigung.
Auch wenn Konosuke Takeshita da scheinbar nicht ganz so erpicht von ist.
Ja, ich habe da zwei Probleme. Also, das erste ist kein Problem. Das erste ist ein Fakt, der mir aufgefallen ist. Gefühlt sind da mittlerweile mehr Henchmen in der Don Callis Family, als da nicht Henchmen drin sind.
Ja, theoretisch, wenn Brian Cage wieder da ist, der ist ja auch Teil der Don Callis Family.
Ja, genau. Dann hast du halt Cage, Wardlow, Josh Alexander. Der ist jetzt nicht so der Henchman, aber der ist dann auch so ein großer Hühne, ne?
Ja, so groß ist er gar nicht tatsächlich, aber den würde ich eher noch als Wrestler sehen. Aber ja, du hast halt irgendwie drei Henchmen da drin, ne?
Ja, das ist irgendwie lustig. Und Don Callis hat sich ja selber dabei Dynamite drüber lustig gemacht. Der meint irgendwie, der halbe Lockerroom ist hungrig und ich weiß es, weil die Hälfte davon ist bei mir unter Vertrag. Ja. Und was ich dann noch irgendwie ein bisschen blöd fand, war, da kommt so Takeshita, kommt einfach so random mit denen raus. Der Typ hat eine Woche vorher das G1 Climax gewonnen, ne? Das hast du weder erwähnt, noch hast du irgendwie mal irgendwas mit dem gemacht. Also, es hätte ja auch nicht geschadet, wenn der in der Pre-Show statt Hechicero oder sowas wäre, oder wenigstens mit der Pre-Show mit draußen wäre oder sowas, den hast du ja gar nicht gefeatured quasi. Und auch bei Dynamite hast du es, zumindest von Don Callis Seite, null erwähnt, dass der das G1 gewonnen hat. Aber ich glaube, das läuft auch ein bisschen so auf den Faceturn von Takeshita jetzt hinaus.
Ja, ne, er ist auch als nicht mit allen rausgekommen, sondern so ein bisschen danach.
Genau, und ne, da also war ja auch
so ein bisschen so... Don Callis und Okada standen da erst.
Ja, genau, und Hechicero ist ja auch der Einzige, der lautstark von Don Callis allein angekündigt wird. Was ich sehr lustig finde.
Ja, vor allem, wenn er da dieses Hechicero...
Ja, oder vor allem dieses absichtliche Fake-Spanisch dann da halt, ne? Yo soy Hechicero, muy guapo oder irgendwie sowas halt. Ich finde das immer lustig. Es gab ja auch bei...
Takeshita kam ja dann erst danach raus. Und
ja, genau.
Auch so, und, ja, so ein bisschen so leichter Smile, nicht ganz so überzeugt, so wie alle anderen. So, ja, du bist dabei.
Ja, genau. Und es gab so leichte Spannungsblicke auf jeden Fall zwischen Okada und zwischen Takeshita.
Ja, das auch. Das hat man auch, glaube ich, bei Dynamite fortgesetzt.
Genau, in diesem Eight-Man oder sowas, wo das da, glaube ich, war, da gab es das ja so ein bisschen. Also, Das auf jeden Fall. Also bleibt spannend. Ich gehe aber mal davon aus, dass sich dann Takeshita. New Japan will ihn ja auch als Face haben. Dass es da halt so ein bisschen Richtung Face Takeshita dann jetzt demnächst wohl gehen wird.
Ja. Also, ich finde es eigentlich ganz cool, dass du mal so ein Stable. Normalerweise hast du Stables ja immer so mit 4, 5 Leuten. In ganz seltenen Fällen nochmal 6. Und jetzt hast du immer so ein riesen Stable, was so halb AW ist.
Ja.
Wo du das vielleicht auch so. So ähnlich wie es ja schon mit Death Riders war, aber kannst du jetzt auf einer anderen Ebene noch. Ja, wie heißt das? So ein AW versus Ding aufbauen.
Ja, zum Beispiel.
Ja, aber halt, du hast halt eine dauerhafte Gefahr, ne?
Halt ja, genau.
Weil du weißt halt nie, okay, wenn du jetzt einen von denen vor dir hast, ja, kann halt immer sein, dass einer von den 10 anderen on his behalf eingreift.
Ja, das haben sie ja bei Dynamite auch ganz gut gesagt, wo dann halt Don Callis bei Adam Page rauskam und gesagt hat, so, ja. Die Don Callis, sie will deinen Titel. Und Hangman Page war schon so ein bisschen ready, hat gesagt, ja, jetzt kommen die doch eh alle. Und dann ist einfach nach draußen auf einen von denen gesprungen, wo er halt wusste, da kommt der Rest jetzt gleich so, ne? Das war eigentlich schon ganz, ganz. Also, ich finde, das passt auch halt so. Es ist halt auch nochmal ein anderer Stick, zum Beispiel, als die Death Riders halt sind. Von daher finde ich es dann halt okay.
Ja, es funktioniert halt anders. Death Riders sind halt einfach nur böse, so des Bösens willen.
Ja, so und Don böse, Callis böse, ist halt. Böse, genau.
Ja, wir wollen halt irgendwie uns. Mit aller Macht an die Macht.
Ja, genau. Die Death Riders sind böse, aber Don Callis ist ein Arschloch.
Ja.
Aber gut. Reden wir jetzt nicht über Arschlöcher, sondern wir reden über das nächste Match. Also ich wollte damit sagen, dass da keine Arschlöcher drin sind, sondern gute Menschen oder gute Wrestlerinnen. ja, nicht so ganz früh. Egal. AEW Women's World Title Match. Timeless Toni Storm verteidigt gegen Athena. Ich muss sagen, hier war ich auch ein bisschen enttäuscht. Tatsächlich.
Ja, es wäre mehr drin gewesen, definitiv. Ja.
Also genau, das hat sich so ein bisschen angefühlt. So, okay, das wird jetzt so das erste Match sein und wir besparen, wir sparen was fürs zweite Match auf, wo wir dann Vollgas geben. Aber ein Rematch macht eigentlich gar nicht so viel Sinn, weil der Sieg dann doch sehr eindeutig war eigentlich. Ich fand auch krass, wie witzlos am Anfang Toni Storm einfach Billy Starks Piledrived. So direkt am Anfang. Zack, einfach weg. Das war ganz cool gemacht. Also es war rein objektiv und rein handwerklich war es nicht schlecht. Aber mir hat irgendwie das gewisse etwas. Mir hat so das gewisse so dieses, so, dass so Klick macht, dass du sagst, so bam, das war ein richtiger Banger irgendwie. Das hat mir persönlich so ein bisschen gefehlt.
Ja.
Muss ich sagen.
Du hast ja auch bei der Show gemerkt, das hast du auch schon so ein bisschen im Match davor. Die Luft war in dem Moment erstmal ein bisschen raus, ne?
Ja, fair, okay.
Weil du halt davor halt so viel Abfahrt war, du einfach dann noch so ein bisschen, boah. Ja, dann war Okada gegen Swerve ja auch nicht der krasse Banger.
Ja.
Und das hast du dann halt auch bei dem Match gemerkt. Extrem viele sind Bier holen gegangen. Wie auch schon beim Women's Four-Way, wo ich mir immer denke, ey Leute, ne, Women's Wrestling ist nicht mehr die Bierholpause. Women's Wrestling in 2025 ist fucking awesome. No, also, bleibt auf euren Ärschen sitzen. Oder halt, wenn Match ja vorher endet und dann gehst du schnell los, Bion, dass du halt rechtzeitig wieder da bist. Oder versuchst es zumindest. So mach ich's, wenn ich irgendwie Getränke hole, gehe während der Show. Ich versuche halt, schnellstmöglich wieder da zu sein.
Ja, klar.
Keine Ahnung. Aber ja, du hast halt, es war trotzdem ein schönes Match, es hat mir gefallen. Sie haben sehr schön offen gelassen, dass, ob der Titel wechselt oder nicht. Ne? Das hast du halt gemerkt. Dass sie halt so ein. Ich hatte ja auch die Hoffnung, dass Athena Women's World Champion wird.
Ja, same.
Auch weil Toni Storm braucht keinen Titel.
Und das ist halt auch ein bisschen auch mein Problem halt, weil Toni Storm hat ja mit dem Titel jetzt auch schon alles erreicht. Also erstens, wer soll dir den Titel abnehmen? Und zweitens, die wäre halt genauso over, wenn die den Titel halt nicht hätte, ne?
Aber es ist auch schon ihr vierter Run.
Ja.
So. Das ist halt. Meh. Jamie Hayter war 190 Tage Champion? Ja. Ich dachte, der Run wäre nur kurz gewesen. Aber okay, er hatte auch nur 5 Verteidigungen. Das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Die hatte nach 3 Minuten damals voller, wahrscheinlich deshalb.
Ja, das war das ja. Mit der Verletzung davor, wo die verletzt war, wo sie dann noch den Ankle so drum gemacht haben.
Ja, aber sie war davor jetzt schon wieder seit fast 200 Tagen Champion, davor 281 Tage.
Ja, also ich bin auch der Meinung, es sollte niemand vierfacher Women's Champion sein, wenn nicht andere wenigstens einmal das geworden sind, weißt du?
Ja.
Das halt so ein bisschen, und wie gesagt, sie ist halt auch so overhalten. Also sie könnte das genauso gut, würde sie das rocken, wenn wenn sie den Titel halt nicht hätte. Und ich finde es halt ein bisschen schade, weil du hättest halt einen guten Kickstart machen können für Athena. So ein bisschen auch von diesem Ring of Honor Bund halt loslösen können.
Ja.
Und ja, und wer soll es jetzt machen? Also wer soll jetzt Tony Storm den Titel abnehmen?
Ja, du hast es schon gesagt, also das wird, da wird es auf Runde 2 hinauslaufen. Oder hoffe ich zumindest.
Vermutlich, ja.
Weil ansonsten alle anderen sind halt irgendwie beschäftigt, ne?
Also im Prinzip kannst du Willow oder Statlander machen, weil die sind auch over, aber die sind noch in ihrem eigenen Programm beschäftigt.
Ja. Oder du machst es halt so, dass, weil es deutet sich auch so ein bisschen, wo, ja, wobei, die sind auch in diesem, in dieser 5-on-5-Konstellation mit drin.
Ja.
Ja, ist halt schwierig. Also ich hoffe, dass, dass das so ein Ding wird, so dass Athena sagt so, nee. Das war jetzt ein Ausrutscher. Aber ich zeig dir, was ich drauf hab. Vielleicht will man,
ja, oder von mir aus auch sich erstmal wieder hochkämpfen oder sowas halt. Ja.
Ich spoilere mich jetzt einfach mal selber. Aber ist sie noch Ring of Honor Champion?
Ja.
Ja. Auch schon seit 5 Tagen, sind es einfach 1000 Tage.
Das ist auch, glaube ich, der Hauptgrund, warum sie verteidigt hat, damit sie halt die 1000 Tage voll machen kann.
Ja. Und dann, da musst du dann halt irgendwas finden. Oder machst du einfach Ring of Honor dicht. Wenn du schon keine vernünftige TV-Programm da machen willst.
Ja, fände ich auch in Ordnung. Fina ist halt aber leider auch so ein bisschen in diesem AOH Forever Champion Ding gefangen, weil solange sie wahrscheinlich den Ring of Honor Titel hält, wird es auch dann irgendwie nicht mehr größer bei Dynamite gefeatured oder bei AW. Und das ist halt irgendwie schade, weil gerade durch den Ring of Honor One hat sie einfach bewiesen, dass sie mit den anderen Damen im, ich sag mal, Main-Roster mithalten kann. Also packt sie halt irgendwie da rein jetzt endlich Vollzeit und dann halt go.
Es ist, ich weiß auch nicht, wo man da hin will mit Ring of Honor generell. Wir haben ja öfter mal diese Diskussion, jetzt schmeißen sie da einfach noch einen Titel rein. So.
Schön, ne?
Mina Shirakawa hatte zuletzt bei den Segmenten nicht mal mehr den TV-Titel um. Und dann schmeißt du einfach noch einen Titel drauf, so, ja, ist cool, dass du dann irgendwie 3 Women's Titles hast, ja, aber wenn du halt nichts mit irgendwas machst, dann ist halt auch kacke.
Ja, vor allem Women's Pure Title ist ja jetzt schon sehr krass nischig, ne, also, ne, also auch die Hälfte von den Leuten, die da im Turnier sind, passen da ja nicht mehr wirklich rein vom Regelwerk. Und dann brauchst du halt keinen Titel für so eine Division machen, wenn du dafür nicht Leute hast, die das füllen können, ne.
Ja, nicht nur das, also klar, kannst da auch die Mädels da auch mal zeigen, ey, wir können übrigens noch mehr als normale Matches worken, aber ich sag immer, du machst das Produkt nicht wieder interessanter oder besser, indem du einfach nur einen Titel draufschmeißt.
Das ist richtig.
So, wenn du kannst auch den TV-Titel mal Pure Rules bringen oder Pure Rules-artig worken. Das kannst du auch machen.
Ja, klar.
Aber naja. Lass uns nicht zu sehr über Ring of Honor ranten.
Ja.
Wir haben den Cast of Honor hier nicht umsonst eingestellt.
Das ist richtig. So, es ging dann weiter. Es war dann auch schon Co-Main-Event-Zeit. AW World Title Match. Adam Page verteidigt gegen MJF. Da gab es ja noch ein paar kleine Änderungen. Und zwar hat er erst quasi, was ich wirklich gut fand, fand ich, als MJF quasi, also MJF wollte ja quasi Adam Page dazu provozieren, dass er halt ihm einen Title Shot gibt, ohne dass er seinen Casino-Vertrag einlöst. Und Adam Page hat ja quasi die Uno-Reverse-Karte gespielt und hat MJF dann quasi ausgetrickst. So dass der halt quasi seinen Shot dann doch einlöst dafür. Also seinen Casino-Vertrag einlöst dafür. Und das fand ich, bis dahin wäre der Aufbau super gewesen, weil ich fand das richtig geil, weil ich finde, du brauchst, da habe ich mit Sebastian bei unserer TWE-Aufnahme schon drüber gesprochen, ich finde, es ist super wichtig, dass halt, klar, die Heels sind immer die halt Scheiße machen, und die, aber ich finde, es ist auch mal wichtig, dass die mit ihrem Stick halt nicht durchkommen. Dass sie ihre Pläne auch mal backfiren, weil wenn die damit immer durchkommen, dann sehen die Faces leider immer aus wie Vollidioten, die sich immer verarschen lassen. Und deswegen fand ich das mega geil, dass halt der ach so smarte MJF, der immer denkt, er ist schlauer als alle anderen, in den meisten Fällen das auch ist, diesmal halt selber ausgetrickst wurde und von Adam Page verarscht wurde.
Ja.
Und das fand ich super, das fand ich mega. Dann gab's ja leider, hat ja leider MJF die Uno-Reverse-Karte reversed. Indem er dann gesagt hat, okay, ich drohe jetzt damit, Mark Briscoe anzuzünden und stelle die folgenden Bedingungen. Nummer 1, der Titel wechselt auch durch DQ. Nummer 2, der Titel wechselt auch durch Countout. Und Nummer 3, ich brauche meinen Vertrag nicht einzulösen, ich kriege den Title Shot so. Und dann war ab dem Punkt war ich raus. Weil keinen Bock auf diese Shenanigans und sowas. Das hat das Match und die Vorfreude auf das Match für mich effektiv komplett runtergezogen.
Es war in meiner Meinung einfach nicht notwendig.
Absolut nicht.
Ich hätte es cooler gefunden, hätte er zwar diese Nummer gemacht mit Mark Briscoe, um halt diese Stipulations hinzuzufügen, aber hätte da schon, okay, weißt du, du hast mich zwar outsmartet, dass ich diesen Shot einlösen muss, aber ich will jetzt wenigstens das und das noch erzwingen, um halt meine Chancen dann doch wieder besser zu machen. Das hätte mir persönlich vollkommen ausgereicht, dass man diesen Shot nicht einlösen musste, fand ich ein bisschen kacke.
Ja, ich fand auch total bescheuert. Und auch hier, das Match war per se, rein wrestlerisch, war das auch nicht schlecht. War das super.
Ja.
Aber diese ganze Shenanigans, das war mir wieder zu viel. Man hat dann, also erstmal, Adam Page macht einen Deadeye vom Apron durch den Tisch.
Yes,
vor den Augen vom Referee. Also ich meine, klar, das hast du, das hast du schon mal so bei AEW gehabt. So, auch gerade so Table Bumps und sowas. Gibt es schon mal hin und wieder. Würde ich normalerweise darüber hinwegsehen. Aber das kannst du nicht in einem Match machen, wo ein Teil der Stipulation ist, dass per DQ der Titel wechselt. Das funktioniert nicht. Und.
Ja.
Nee, also das fand ich irgendwie, das fand ich kacke. Dann dieses Finish. Ich weiß nicht, ob es ein Abfuck war oder ob es geplant war. Mit dem Rope Break das? Das fand ich total. Ja, dass Herr Hangman den Rope Break macht. Bryce Ramsburg zählt quasi bis 3, wird aber nach dem 3-Count bewusstlos. Und MJF gewinnt dann quasi trotzdem. Also das Match geht dann weiter. Und dann kommt Mark Briscoe.
Ja, das war so ein. Ich glaube, das ist die Finish, nennt man das, wenn es halt irgendwie nochmal reversed wird.
Ja, aber
es war gefühlt so ein bisschen zu spät alles. Das Timing war off.
Das Timing war, also es war auch kein richtiges Dusty Finish, weil Dusty Finish wäre quasi, wenn es das Finish gegeben hätte und dann wäre es reversed worden. Ja. Aber da war ich auch wirklich raus. Das war einfach, vielleicht war es vom Timing her auch dumm gemacht, aber das hat irgendwie für mich nicht gepasst, weil Bryce Ramsburg zählt quasi bis 3, ist dann aber trotzdem K.O., sodass er halt nicht die Glocke läuten kann quasi oder läuten lassen kann. Ja, und man hat das auch nicht so 100%, also gegen Ende dann schon mit dem Ring. Aber man hat das nicht komplett enforced, dieses der Titel gewechselt jetzt irgendwie durch die Q oder Countout, so nach dem Motto irgendwie, keine Ahnung, MJF läuft um den Ring rum bis 9 und sowas und geht da schnell wieder rein und Hangman wird fast ausgezählt oder so. Das hat man irgendwie auch so kaum gemacht oder so mit dem DQ. Also das hat nicht so die große Rolle gespielt, dass der Titel per DQ oder Countout wechseln konnte. Und für mich war das einfach viel zu overbooked dann irgendwann.
Ja, also bin mir irgendwie also ich glaube, die Idee war, dass der Fuß auf dem Seil ist und dass Bryce Ramsburg sich schneller aufrichtet, als es am Ende getan hat, weil Mark Briscoe irgendwie zu lange gebraucht hat. Dass es einfach viel, viel schneller gehen sollte, dass er da zum Ring kommt.
Das kann so natürlich sein.
Er will gerade die Ringglocke läuten und dann kommt die Musik, ey, guck mal hier, da hat das Fuß auf dem Seil, aber er hätte sich auch in die andere Richtung drehen müssen, dafür wahrscheinlich irgendwie, ja, ich glaube, das war gut gedacht, aber schlecht umgesetzt.
Ja, es hat von der Umsetzung her leider nicht gepasst.
Ja,
dann so ein bisschen hin und her. Dann gab es halt den Schlag. MJF wollte den Schlag mit seinem Vertrag machen. Hangman weicht aus. Ballert ihm dann selber volle Nüsse an den Kopf. Und dann ist halt vorbei.
Ja, das war auf jeden Fall gut gerumst, denn alle.
Ja, das glaube ich. Und ich habe ja irgendwie so ein bisschen erwartet, dass MJF ihn dann attackiert und dann direkt seinen Shot einlöst oder sowas.
Ja. Habe ich tatsächlich auch fest mit gerechnet. Wobei ich tatsächlich jetzt sagen muss, wie sie es jetzt gelöst haben, dass es nicht mehr dieser Anytime, Anywhere Title-Shot ist, sondern dadurch, okay, du hast ja diese scheiß Shenanigans gemacht und als Konsequenz, herzlichen Glückwunsch, du musst jetzt mit Ansage einlösen im Vorfeld.
Das finde ich aber gut, weil ja, auch dieses
ist eine Konsequenz. Also ein Heel bekommt dann einfach mal Konsequenzen für sein Handeln.
Genau.
So, er hat zwar immer noch diesen Shot, aber er kann ihn jetzt einlösen, aber er muss halt quasi sagen, okay, nächste Woche sehen wir uns bei, keine Ahnung, bei Force Rope Wrestling.
Ja, genau, sowas halt. Das finde ich auch besser irgendwie dann halt mit Ansage quasi. Gib dem Sender und der Liga halt Zeit, das Match auch zu promoten. Und sowas. Ja, find ich auch gut. Und auch die große Konsequenz und ist dann auch wieder so schön so, ja, MJF kriegt jetzt halt nicht seinen Willen. Dann finde ich das auch eine gute Lösung. Es ist halt so, ich mag dieses Money in the Bank Konzept eh nicht mehr, halt dieses mit dem Eincash und sowas, das ist auch meiner Meinung nach einfach verbraten und ausgelutscht. Und ja, deswegen ist es gut, dass man das jetzt dann halt geändert hat.
Ich finde es aber gut, wie sie es bei AEW machen. Grundsätzlich, so, du hast zwar diesen Shot, ne, der. What the fuck? Hast du das gerade gehört?
Nee.
Ah nee, das war dann, mein Discord hat gerade aufgepoppt, weil ich eine Nachricht bekommen habe. Und ich habe mich gerade richtig erschrocken. wo war ich? Achso, ich finde es gut, wie sie es da umsetzen. Dass nicht zwangsweise einen, so Money in the Bank mäßig immer eingelöst wird, sondern dass du halt beide Optionen hast. So, du kannst so ein bisschen damit spielen, hey, ich könnte den jetzt jederzeit einlösen, das wird bestimmt in der Zukunft auch irgendwann passieren mit dem Ding. Das hat, glaube ich, Christian Cage da gemacht und ist da ja auch gnadenlos mit gescheitert.
Ja, genau.
Aber du hast ja doch gleichzeitig die Option, das so zu machen, wie du es jetzt machst, von mir so, ey, ich löse meinen Shot dann und dann ein, wie jetzt, oder Athena das gemacht hat. Aber ich glaube, bisher hat niemand dadurch den Titel gewonnen, ne? Ich glaube, letztes Jahr gab es auch nur für die Cards, glaube ich.
Ich glaube, es hat noch niemand dadurch den Titel gewonnen, ja, das stimmt.
Ja, so. Und bei Money in the Bank eigentlich in 90% der Fälle wechselt halt der Titel danach. Durch die
Eincashung.
Ich finde es gut, wie sie es umsetzen, dass du nicht dieses WWE-Stick hast, dass er automatisch, dass sich das immer so zieht und ja, okay, wann passiert es jetzt endlich? So, sondern, du gehst direkt in eine Storyline über und dann.
Ja, genau. Ja, so sollte es ja auch sein. Finde ich auch besser. So, dann haben wir noch ein Match übrig.
Yes.
Das Lights Out Steel Cage Match 5 gegen 5. Hier bin ich immer erstmal ganz froh. Man wusste es ja nicht so ganz, dass man so einen anderen Käfig benutzt hat, so eine Art Hell in a Cell Käfig quasi.
Ja.
Weil in einem normalen Steel Cage Match, wie hätten da 10 Leute unterbringen können? Das hätte ja gar, also wäre viel zu viel gewesen, ne?
Ja.
Von daher, das fand ich cool. Ja, die Faces kamen halt zuerst so ein bisschen raus, ne? So alle noch so ein bisschen, ne? Normal halt, die Golden Lovers halt, Darby Allin. Osprey wieder mit einem coolen Intro, diesmal von Alex Gunther eingesprochen.
Würde mich interessieren, ob er das vorher wusste oder ob sie das einfach für ihn gemacht hat, um so als kleine Überraschung, als Geste, so, hey, ich hab dich lieb, so mäßig.
Ich könnte mir beides vorstellen, ich fände Letzteres, wenn er es nicht wusste, irgendwie schöner.
Ja, so das hat dann irgendwie so ein Feel-Good-Vibe noch.
Genau, ja, er war ja davon auch schon ein bisschen bewegt dann halt, von daher könnte ich mir vielleicht sogar wirklich vorstellen, dass er das nicht wusste.
Ja.
Wäre irgendwie schön gewesen. Da kamen die Bugs raus und da muss man sagen, in der Pre-Show haben sie ja vorher gesagt, da haben sie ja zu so einem Production-Guy halt gesagt, irgendwie, ja. Ne, hier hast du so ein Säckchen halt, mach da mal irgendwie die brutalsten Gegenstände, die du finden kannst. Ne, hier irgendwie Thumbtacks, Glas, alles, was du finden kannst, pack das da rein und pack das unter den Ring. Und wir wollen unsere alte Musik wieder haben. Das hat der Production-Guy ein bisschen sehr wörtlich genommen. Er hat ihnen nämlich ihre allererste Musik gekommen und zuerst kam sie ohne Musik raus. Da posieren sie und auf einmal kommt Mbapp von Hansen. Das fand ich sehr, sehr geil.
Das ist auch einfach nicht aus meinem Schädel rausgegangen, Alter.
Ich hab mir das Video bestimmt schon 10-mal oder so angeguckt, ne? Das ist einfach großartig. Auch diese Reaktion von Matt Jackson, der so, erst so. Er weiß, dass er gerade abgefuckt hat und dann ist ihm der Groschen eingefallen, wie er es gesagt hat, ne? Super geil halt einfach. Auch die Faces, die einfach eine gute Zeit haben mit Osprey, der einfach vibe, Omega, der einfach mittanzt und sowas halt. Das war schon Premium, ne? Das war schon ziemlich geil. Auch die Crowd ist nüsse gegangen, hat die ganze Zeit direkt mitgesummt und sowas halt. Einfach geil.
Ja, ich lieb's, was sie gerade mit den Bucks machen.
Das ist großartig.
Also ja, sie werden so ein bisschen verarscht, aber sind halt trotzdem immer noch die Young Bucks, ne?
Ja.
So, die liefern trotzdem Matches ab. Ja, haben dann auch, ne, ich habe den Collision Main Event schon angedeutet, haben auch immer wieder Abfucks dazwischen und werden halt so ein bisschen verarscht, ohne aber trotzdem als die Loser darzustellen.
Ja,
so,
genau.
Da haben sie eine sehr, sehr gute Mischung.
Ja, ich finde das auch sehr, sehr, sehr geil. Und ich finde, ja, guck mal, Osprey und Strickland sind ja jetzt raus erstmal wegen Verletzungen, ne? Und ja auch wahrscheinlich relativ lange.
Zu Osprey auf jeden Fall länger.
Ja, Osprey auf jeden Fall länger. Bei Swerve, wenn der jetzt schon wieder in Reha ist, dann geht's vielleicht sogar ein bisschen schneller bei ihm als bei Osprey. Aber es wird ein bisschen auf jeden Fall dauern, ne? Das heißt, theoretisch, die Stipulation von All-In war ja, dass wenn Swerve und Osprey verlieren, dass sie keinen Titelshot kriegen für ein Jahr. Das heißt, das wäre ja im Endeffekt sogar egal gewesen, wenn sie verloren hätten, weil die ja eh länger nicht da sind. Ja. Aber es ist dann wiederum, so wie sie es jetzt mit den Bucks machen, war es ja dann doch wieder gut, dass die Bucks verloren haben. Sonst hätten wir diese Storyline, diesen Engel halt im Moment nicht gekriegt, wie wir ihn halt kriegen. Und es ist halt einfach so geil, wie die alle aufs Korn genommen werden, auch mit Justin Roberts, der die dann irgendwie falsch vorliest oder sowas halt, mit den alten Trons, mit Slick Nick und Mr. Instant Replay und sowas halt. Das ist halt großartig.
Also, wie gesagt, sie kriegen halt, sie laufen auf einem schmalen Grat, dass sie nicht zum nächsten Norman Harris werden, aber sie kriegen das so, so gut hin, dass es eben genau das nicht passiert. Sie werden zum Obst gemacht, ohne zu Obst zu werden.
Ja, genau. Ja, nee, das ist halt großartig. Ja, dann kamen die Death Riders raus mit einem relativ, ich sag mal, Death Riders normalen Einzug.
Ja. Classic Death Riders.
Außer Gabe Kidd, der da so ein bisschen auf dem Boden rumgekrabbelt ist.
Bei dem dauert es auch nicht mehr lange, bis der bei AEW signed. Also.
Ja, ich befürchte, ich denke ja.
Ich mag ihn eigentlich ganz gerne, ich finde ihn cool.
Mit ihm habe ich auch nicht so das Problem daran, sondern mit der Art und Weise, wie er dann seinen Charakter führt und dass es eigentlich keinen Sinn macht, dass er dann bei AEW ist, aber ist okay.
Es ist auch ein bisschen komisch mit New Japan und von wegen so, ja, ich bin hier Mr. New Japan und dann irgendwie ja. Doch ständig bei AEW und
das ist richtig. Dann musste er den G1 aussetzen wegen Verletzung und das erste Match, was nach seiner Verletzung, was er macht, ist dann ein Lights-Out-Steel-Cage-Match.
Ja. Wo er auch bei von Shingo ja wohl bei einer Pressekonferenz so halb in Character, halb legit ja so einen leichten Front für bekommen hat.
Ja, genau.
Weiß man nicht, wie ernst das ist oder ob man da einfach nur auf Story-mäßig aufbauen will. Eat don't Knopf.
Ich auch nicht. Aber dann ging halt dieses Match hier halt los. Und es war wild. Also es war wirklich wild. Ich muss mal sagen, ich fand das geil. Ich fand das cool. Ja. Ich hatte da echt meinen Spaß mit. Das war halt. Ich hab's bei Dina beschrieben mit, es war die gute Mischung aus Gewalt, Chaos und Comedy.
Ja, diese Gummibärchen, Alter.
Ja, das war ja auch so ein geiler Spot, weil das haben sie ja, habe ich eben schon vorher gesagt, haben sie zu diesem Crew-Typ gesagt, mach mal hier mit den krassen Sachen voll. Die haben sich schon so die Hände gerieben, haben sich schon gefreut, was hat der da für uns geholt? Gib das aus, das waren die Gummibärchen. Das ist ja so ein bisschen auch Bucks Lore, das ist ja If You Know, You Know, weil den Spot gab's ja vor knapp 10 Jahren, gab's den ja bei PWG, da ist der ja geboren gewesen, da war das ist fast identisch gemacht worden. Die haben mit Thumbtacks gerechnet, haben es ausgekippt und es waren die Gummibärchen.
Ich finde es auch, wie ernst sie es danach durchgezogen haben, dass Kenny, ich weiß gar nicht mehr, wem von den beiden, ich glaube, es war Nick, die Dinger auch ins Maul stopft oder einen Kick kassiert und es ausspuckt, als wären es Thumbtacks,
genau.
Dass sie da nicht rauffallen wollten
das,
und so.
Ja, das war halt gut. Ja, da haben sich ja so bestimmte WWE-Wrestler, die einen Podcast haben, wieder drüber aufgeregt. Namentlich Booker T.
Booker T ist aber auch eher ein Vollidiot.
Ja, aber guck mal, seine Argumentation war ja, dass das die Gründe sind, also dieser Spot, er hat die Show nicht gesehen, er hat nur den Clip gesehen und das wäre ja der Grund, solche Sachen, warum er kein AEW gucken würde. Also mit anderen Worten, du kritisierst etwas, dass du nicht guckst, mit der Begründung, dass du es nicht guckst und beschwerst dich aber trotzdem darüber. Das ist so... Halt's Maul.
Es macht an der Stelle halt einfach keinen Sinn.
Nee, macht's ja auch nicht.
Du hast einen 30-Sekunden-Ausschnitt von einer 4-5-Stunden-Show, ich glaube 4,5 geht das Fall,
ja.
Gesehen. Du hast keine Ahnung, wahrscheinlich auch keine Ahnung, dass das ein Throwback ist zu PWG.
Ja, das hat ja
du hast keine Ahnung, wie die Storyline gerade mit den Young Bucks ist, dass die halt eben ihren EVP-Status, also natürlich nur inoffiziell den EVP-Status verloren haben, wahrscheinlich sind sie Backstage immer noch vertraglich. Und dass du genau diese Nummer hast, dass sie halt gerade so dadurch hops genommen werden die ganze Zeit und ne, dass das halt eben Teil des Ganzen ist. Das ignorierst du halt völlig. So.
Ja. Ja, ist ja auch Quatsch, aber ich will mich nicht über diesen Typen aufregen, weil er ist mir grundsätzlich total egal. Er ist auch einfach halt ein Vollidiot.
Er ist auch ein schlechter Kommentator, muss man dazu sagen.
Das kommt noch hinzu, das ist richtig. Ich fand's auch geil, dass halt erstmal das Face-Team. Ich fand das halt so lustig, weil irgendwie gefühlt ist Darby Allin der von denen am gesündesten war.
De facto wahrscheinlich.
Ja. Ich fand es dann auch super lustig, als dann Tanahashi of all people, dessen letztes Match im UK das ja hier war, der auch einfach so total einfach gesagt, ja, kein Problem, ich mache halt dieses Light-Out-Match easy, kein Problem. Ich fand es aber so geil, als er auf die Leiter geklettert ist und auf den Käfigdach, auf das Käfigdach dann klettern wollte für eine Aktion und alle direkt so kommen und den aufhalten wollen und so. Und Ibushi von All People ist halt deine Voice of Reason. Das fand ich halt super. Ibushi, muss ich sagen, da läuft auch wieder ein bisschen runder, als das noch vor anderthalb Jahren war. Das fand ich wieder ganz nett. Osprey hat dann natürlich den Moonsault vom Käfigdach gemacht.
Ja, weißt du, wenn du schon eigentlich offiziell krankgeschrieben bist, also offiziell gar nicht mehr antreten dürftest, ja, dann machst du halt den.
Ja, machst du halt. Das ist okay. Wenn du halt eh gehst, dann gehst du halt mit einem Bang, ne? So ungefähr. Ja. Dann dieser eine Spot, der war krass, wo Moxley quasi Darbys Ohrläppchen fast abgerissen hat.
Boah, das sah so böse aus, Alter.
Also ich glaube, da war schon irgendwie ein gewisses bisschen Smoke and Mirrors, so ein gewisses bisschen Tricks dahinter, aber das sah halt trotzdem krass aus, ne?
Ja, er hat es halt zwar reingesteckt, ohne es richtig reinzustecken.
Ja.
Also ich glaube, wenn du da so, er hat das, die haben es halt so gehalten, dass es, ja, es fängt an zu bluten und es sieht so aus, als wäre die Gabel halt volles Brett drin. Aber sie war wahrscheinlich weniger drin.
Ja, aber das ist ja auch egal, es sah halt krass aus und dann fertig, das reicht mir dann ja auch, ne? Also von daher, dann auch insaner Bump vom Käfigdach durch die Tische nach draußen von Darby Allin und Gabe Kidd. Womit die ja dann quasi aus dem Match geschrieben wurden. Sehr coole Kombi dann auch zum Finish hin von Hidden Blade vom Top Rope und One Winged Angel. Und Tanahashi darf dann quasi den Pin holen mit dem High Fly Flow. Das ist auch so geil. Tanahashi ist im Lights Out Steel Cage, der hat wahrscheinlich 3 Bumps im ganzen Match genommen oder so.
Ja, ist aber auch nur schlau. Also ich habe
natürlich.
Ja schon bei der Dynamite oder was, Collision? Ich glaube, bei der Dynamite ist er angetreten. Das sieht echt nicht mehr gut aus. Also, auch wenn man den G1 gesehen hat, das ist so, ja, okay, ne, es ist wichtig und richtig, dass dieser Mann seine aktive Karriere beendet und sich halt auf irgendwelchen Backstage-Kram fokussiert.
Das auf jeden Fall.
Der läuft nicht mehr rund. Also ich habe ihn ja auch am Flughafen gesehen, ne? Ich hatte ja ihn und Hiromu im Flieger nach Glasgow von London aus. Also bei Hiromu bin ich 100% sicher, bei ihm durch diese O-Beine und wie er läuft, das sah sehr, sehr danach aus. Und auch, ne, optisch sahen die sich sehr, sehr ähnlich. Ich bin mir da sehr, sehr sicher, dass er das ist. Aber, nee. Mach mal nicht mehr, bitte. Danke.
Ja, das ist richtig, aber es ist ja auch nicht mehr lange. Ja, aber was sind so deine Gedanken zum Match?
Ey, du hast halt so viel schon gesehen. Ich weiß gar nicht, ob du den Bodyslam erwähnt hast. Nee. Wo Darby am Stuhl angeklebt war und diesen Bodyslam da kassiert. Ey, das sah auch böse aus. Dieser Tischaufbau, der da raus war. Ey, da ist einfach so viel passiert, so viel Chaos.
Ja, das stimmt.
Aber so perfekt synchronisiert das Chaos. Weißt du, was ich meine?
Ja, auf jeden Fall.
So, und genau das war halt richtig gut. So, deshalb hat das mir auch so Spaß gemacht, weil das war einfach wie so ein John Wick-Film oder wie ein guter Action-Film. Du konntest die Action voll, es ist viel passiert, es ist chaotisch, es knallt an allen Ecken und dann, aber du kannst der Action gut folgen. Nicht wie in irgendeinem Beekeeper oder wie diese ganzen Jason Statham-Filme mittlerweile, wo du teilweise wirklich keine Ahnung mehr hast, wer schießt da gerade auf wen, weil einfach alles kaputt geschnitten ist, sondern wirklich in einem Rutsch durch.
Und, ja, das stimmt.
Ne, so Last Hurray für Tanahashi ist halt auch ein schöner Moment. Osprey halt kriegt auch nochmal sein Hurra, bevor er jetzt, ich weiß nicht wie lange raus ist. Ihn haben sie ja nach dem Match auch nochmal kaputt gemacht.
Das war auch echt gut gemacht. Du denkst, die Show ist zu Ende. Es liefen schon die Credits und dann kamen die Death Riders nochmal rein.
Ja.
Das war ganz cool. Wobei ich sagen muss, dass die restlichen Faces dann auch wieder irgendwie richtig blöd aussahen, weil die eine halbe Stunde warten mussten, bis irgendjemand den Käfig hochfährt. So, wie wär's mit dem Käfig hochklettern?
Ja, ist das ja überhaupt nicht passiert.
Ja, genau, also so halt. Habt ihr auf einmal alle verlernt zu klettern? Ibushi, der sich doch fast die Hand bricht, weil er die Käfigtür alleine aufschlagen muss, der Trottel. Ja, aber ich meine, okay, es dient ja auch dazu, dass Osprey halt alleine abgefertigt wird, von daher ist es dann schon irgendwie okay.
Ja. Und gleichzeitig, das darf man an der Stelle, finde ich, nicht vergessen, wenn man sagt, ja, kletter doch einfach hoch. Wenn du da runterkletterst wieder, dann bist du ja direkt erstmal im Ziel und kannst dich nicht wirklich wehren. Ne, also macht es halt das schon Sinn, dass sie warten, dass der Käfig hochgefahren wird, damit du dann wirklich angreifen kannst.
Ja. Also okay. Aber ich fand das overall fand ich das ziemlich geil. Also das hat schon Bock gemacht. Wie war denn das logistisch in der Halle? Konnte man trotzdem noch genug sehen, obwohl man den Käfig quasi dazwischen hatte oder so?
Ja, das hat gut funktioniert.
Okay, es war ja auch ein offener Käfig, es war ja nicht zu wie bei so einem Hellen ist Hell, ne? Dann geht das ja auch wieder.
Ja gut, ja, zum einen das und zum anderen war der Käfig halt gut konstruiert, sodass du halt auch da durchgucken konntest und alles.
Ja, das ist gut.
Ja, das war jetzt nicht so extrem engmaschig, wie es da manchmal ist.
Ja, okay, ne, dann ist es ja gut, ne, perfekt, weil oft sind so Matches dann ja halt auf dem TV halt natürlich dann besser, weil du dann die Kamera halt im Ring natürlich hast.
Ja.
Aber dann ist es natürlich gut, wenn man das dann trotzdem mitverfolgt hat, das finde ich ja dann sehr, sehr nice. Und ja, ich denke, das war's dann auch mit der verbotenen Tür tatsächlich.
Yes, sir. Yes, sir.
Das heißt,
yes,
auch,
sir.
Geht ja dann nächsten Monat dann mit All Out weiter. Ja. Ich schau mal gerade. Ich glaube, da gibt es sogar schon. Genau. Da gibt es auch, glaube ich, schon zwei Matches für, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ein Match: Adam Copeland und Christian gegen FDR.
Genau.
Genau, das ist halt angekündigt. Es macht halt auch Sinn. Es ist halt in Toronto, also da, wo halt Cope und Christian auch herkommen. Wird es halt da nochmal einen großen Moment für die geben und dann nochmal ein großes Match halt gegen FDR.
Yes, sir. Oh, heute Abend ist auch der WWE Clash in Paris. Sehe ich gerade.
Stimmt, ja, stimmt. Der ist auch, finde ich auch irgendwie lustig, witzig, dass, oder vielleicht ist es auch kein Zufall, keine Ahnung, dass halt WWE und die waren ja auch zu der Zeit, wo All In war, auch schon auf Europa-Tour, beziehungsweise kurz danach, glaube ich. Das ist halt
ja,
so ein relativ ähnlicher Zeitraum. Genau, das war zu dem gleichen Zeitraum.
Ja, das ist aber dieses typische WWE-Ding. AEW macht was und sie müssen da irgendwie gegensteuern. Das ist so scheiße sinnlos halt. Aber, naja.
Ja, total.
Das ist ne, ja auch. Ich hab's bei uns, glaube ich, in der Gruppe mal beschrieben mit, von wegen, das ist, ne, wie der große Bruder, der bockig ist, weil der kleine Bruder irgendwie was Schönes kriegt. Und das unbedingt auch haben muss. AEW arbeitet mit CMLL zusammen, WWE kauft AAA.
Ja, ja.
AEW kommt nach England, wir müssen da auch hin.
Das fand ich auch so lustig. Jetzt ist ja parallel zu All Out, ist ja Wrestlepalooza von der WWE.
Ja.
Das ist ja am gleichen Tag. Und hat irgendwie Dave Meltzer in einem seiner komischen Podcasts da gesagt, dass er es nicht verstehen kann, dass Tony Khan auch Head-to-Head geht und dass er an Tony Khans Stelle irgendwie auf den Nachmittag gewechselt hätte. Also, dass die Show halt quasi vorher dann ist. Ich denke, das ist wieder irgendwie so ein random Mini-WWE-Pay-Per-View. Warum sollte Tony Khan da wegweichen? Die Quoten von AEW sind doch immer besser gewesen als die von WWE, wenn die Head-to-Head gegangen sind. Zumal, weil die WWE auch immer nur die kleinen Shows da irgendwie hatte, also, oder NXT hatte. Also, warum sollte der ausweichen? Das hätte ich an seiner Stelle auch nicht gemacht.
Ja, so, es ist auch keiner, der AEW guckt nicht AEW, weil plötzlich WWE ein Pay-Per-View macht. So,
ja, genau
so ein PLI. Das macht keiner.
Ja, richtig.
So, die WWE-Fans gucken dann halt nicht. So, du hast ja diese zusätzliche Crowd, hast du halt nicht. Aber ansonsten. Ja. Ist das halt Quatsch.
Ja, find ich halt auch. Aber naja, All Out wird sicherlich auch wieder ganz cool. Ich finde es auch ganz gut, dass es nicht wieder ist, so wie sonst, immer irgendwie eine Woche oder zwei nur hinter All In, beziehungsweise in dem Fall Forbidden Door, sondern dass man da jetzt auch wieder genug Zeit hat für den Aufbau und so.
Ja, das hatten wir im ersten Jahr, wo sie in Wembley waren, war das ja irgendwie eine Woche später.
Ja, yeah, da war das eine Woche später. Das ist halt Quatsch. Das
war halt schlecht geplant.
Ja, genau. Nee, von daher, ja, gute Sache. Dann guckt auf jeden Fall gerne weiter. AEW am Mittwoch ist ja dann Dynamite wieder.
Yes,
wie gesagt, Alex Winter gegen Mercedes Money ist schon gesetzt. Und ja, ansonsten war es das hier von unserer Seite aus zu unserer Forbidden Door Review. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssikowski.
Haut rein. Tschüss.